Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Das kleine G der Universität Wittenherdecke. Ich bin Martin Rützler und ich begrüße Sie zur 7. Folge des DKG-Podcasts mit Gedanken und Geschichten rund um das kleine G an der UWH. Ja, herzlich willkommen bei der James-Bond-Folge 007. Und ich starte mal gleich mit einer Scherzfrage. Können Sie sich vorstellen, was das Gegenteil von rechts spät einschlafen ist?
Von rechts spät einschlafen? Links früh wach?
Ah, das früh nach vorne, früh links erwachen.
Früh links erwachen, okay.
Ja, wir haben Mitte Februar und ja. So ganz langsam beginnt die Natur draußen. Und dann habe ich noch eins, also zur Erklärung. Das kommt aus der alten Rate- und Spielshow auf Los geht's los mit Joachim Fuchsberger. Der ja immer zu einer Linie Worte raten musste. Und damals habe ich da gedanklich mitgemacht und habe mir ein Wort ausgedacht, weil das so schöne viele M's und U's und I's hatte. Und die Frage, die ich dazu hatte, ist, was hat jemand, der gegen ein Minimum Aluminium immun ist? Der hat Aluminium-Minimum-Immunität. Und ich sage das aus dem einfachen Grund, weil mir ein Immunologe gegenüber sitzt. An dieser Stelle ganz herzlich willkommen, Universitätsprofessor Dr. Thomas Dittmar, gehört der Fakultät für Gesundheit an, ist im Department für Humanmedizin im Institut für Immunologie und Immunologe. Ganz herzlich willkommen.
Ja, ich bin gerne hier.
Kann ich auch gleich die Frage loswerden? Kann man gegen ein Minimum von irgendwas immun sein?
Ja, ich muss dazu sagen, ich bin eigentlich zwar seit 15 Jahren, 16 Jahren in der Immunologie, ich bin aber von Hause aus gar kein Immunologe. Ich bin von Hause aus Chemiker, ich habe in Bochum Chemie studiert, bin dann in die Biochemie gegangen, dort in Bochum, habe dort mein Diplom gemacht und bin dann erst zur Promotion hier nach Witten gekommen.
Soll das heißt, ich soll lieber jemand anderen fragen?
Nein, ich kenne mich natürlich auch in der Immunologie aus. So ist es nicht. Es ist nur die Frage, was Sie als Minimum definieren. Gegen was sollte man, was ist denn das Minimum?
Ja, genau.
Gegen was Sie immun sein wollen.
Das Wort ist ja eigentlich eine Fantasiegestalt, weil es einfach so, wenn man muss es sich hinschreiben. Also ich kann es nur jedem empfehlen, auch Ihnen, liebe Hörer, nehmen Sie mal ein Blatt Papier, schreiben Sie mal das Wort Aluminium-Minimum-Immunität auf. Das ist nicht nur schwierig zu sprechen, das ist auch schwierig zu schreiben, aber es ist unbeschreiblich, wenn man sich das anschaut. Also es ist wirklich toll. Ja, ich habe ja auch gefragt, gegen welches Minimum kann man sich denn immunisieren? Normalerweise so denkt man ja, man immunisiert sich gegen etwas viel, also viele Erreger oder irgendwie sowas. Vielleicht kann man sich gegen Geldknappheit immunisieren, wenn man ein Minimum von Geld hat.
So, die Frage ist natürlich mal eine Definitionssache. Wie groß ist das Minimum?
Ausreicht?
Es gibt einige, denen reicht sehr wenig Geld, um glücklich zu sein, und andere, die müssen natürlich dann ein paar Zahlen vor dem Komma stehen, um glücklich zu sein.
Ja, wo liegen wir in Witten? Wahrscheinlich in der Mitte irgendwo.
Wahrscheinlich.
Wir brauchen schon ein bisschen, aber nicht vielleicht so viel. Gut, jetzt habe ich Sie ein bisschen schwindelig geredet. Sie hatten ja schon so schön angefangen zu erklären, aber wir wollen heute über Ihr spezielles Forschungsfeld sprechen. Das haben wir uns so vorgenommen. Auch weil, wenn wir aus dem Blickwinkel der Gemeinnützigkeit kommen, letztendlich das ja auch zur Behandlung von Patienten irgendwann einmal dienen könnte. Und die Gesundwerdung, die Gesunderhaltung von Patienten ist sicherlich etwas, womit man Gemeinnützigkeit sehr schnell verbinden kann.
Klar.
Aber wie es hier schon fast gute Sitte ist, fangen wir doch erstmal an mit Ihrer Person. Sie haben ja gerade schon erzählt, Sie haben Chemie studiert. Das haben Sie nicht hier in Witten gemacht, sondern Sie sind von außen dazu gestoßen. Wann sind Sie zur Uni gekommen?
Ich muss dazu sagen, ich bin gebürtiger Wittener. Also deswegen kenne ich die Universität natürlich schon seit den Gründungsjahren, seit 83, 85. Habe auch hier an der Universität meinen Zivildienst abgeleistet. Das habe ich gemacht in der Biochemie bei Herrn Professor Bartholmes, der ja leider vor einigen Jahren viel zu früh gestorben ist. Und diese Zeit, wo ich bei ihm im Labor gearbeitet habe, im Rahmen des Zivildienstes, das war schon ausschlaggebend für mich, dann auch zu sagen, ja, ich möchte in den Bereich Chemie oder Biologie gehen. Das waren also nach dem Abitur, das waren so die beiden Präferenzen, die ich hatte. Und die Zeit, die ich dann hier in der Universität war, auch schon drüben im Thyssenhaus, da war schon dann der Wunsch eher zu sagen, ich gehe Richtung Chemie, aber mit der Option auch später in der Biochemie tätig zu werden.
Lassen Sie mich da mal kurz einhaken. Zivildienst im Labor, wie kann ich mir das denn vorstellen eigentlich?
Das ist im Endeffekt, man ist quasi ja Mädchen für alles. Das heißt, man ist dabei, Vorräte aufzufüllen. Man hilft den Doktoranden als Arbeitskraft, macht Dinge, die anfallen. Das ist im Prinzip so ein bisschen wie eine Hausmeisterei, dass man dort mithilft, Hausmeistertätigkeiten machen. Und ich hatte eben das Glück, dann dort ins Labor zu kommen und dort letztlich auch einem Doktoranden ein bisschen Hand zu Hand gehen zu dürfen, was auch mich weiterhin dann auch in dem Wunsch bestätigt hat, dass ich irgendwas in dieser Richtung weitermachen möchte, auch in der Zukunft, also nach dem Zivildienst.
Gab es da vorher schon einen anderen Zivildienstleistenden oder wurde diese Stelle für Sie oder mit Ihnen erst geschaffen?
Nee, ich glaube, es gab schon jemanden vor mir. Mhm. Das doch, glaube ein oder zwei waren vor mir schon da auch im Labor und von daher wusste man also, das funktioniert. Und wie gesagt, ich hatte eben Händchen für die Chemie und für die Biologie und denke, habe mich da auch ganz gut eingearbeitet. Und im Nachhinein war das auch wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, die ich dort hatte, weil ich auch sehr, sehr viel gelernt habe, was mir dann später auch im Studium zugute gekommen ist. Mhm. Und ich habe natürlich da auch schon, das war 89, 90, die Universität kennengelernt. Das war auch zu dem Zeitpunkt, wo die ersten Biochemie-Studenten aufgenommen worden sind. Also ich habe da den ersten Jahrgang kennengelernt und habe da auch schon so einen ersten Eindruck mitbekommen, wie das Lernen hier an der Universität aussieht, dass es sehr praxisbezogen ist, nicht so verschult, wie das im normalen Studium an staatlichen Universitäten eben der Fall ist. Das habe ich ja selber danach auch erlebt in Bochum. Hatte auch zwischenzeitlich überlegt, in Witten wurde ja nur der Diplomstudiengang angeboten. Das heißt, die Grundausbildung, das Grundstudium musste man an einer anderen Universität machen. Hatte zwischendurch auch überlegt, nach dem Chemiestudium, nach dem Vordiplom wieder hinzukommen. Hab's aber nicht gemacht, weil ich mich da auch dann so ein bisschen in die Analytik verliebt hatte, weil ich das auch nach wie vor immer noch ein sehr, sehr schönes und spannendes Gebiet finde in der Chemie. Das heißt, ich muss quantitativ arbeiten, dass ich irgendwas Proben analysiere, ich bekomme was raus. Das war allerdings so ein relativ kurzes Intermezzo, als wir dann richtig in die Hardcore-Analytik eingestiegen sind, habe ich dann doch gesagt, nee, das ist doch nichts für mich. Es fing dann an so mit Röntgenstrukturanalyse und habe ich dann ausgestiegen und gesagt, nee, das verstehe ich nicht, das ist einfach zu kompliziert. Und bin dann aber dann in Bochum in die Biochemie gegangen. Das war zum damaligen Zeitpunkt noch möglich und das war auch die richtige Entscheidung. Habe dann in Bochum Diplomarbeit geschrieben, gemacht und bin dann auch über Umwege. Ich hatte eigentlich geplant, hatte ein Stellenangebot aus Münster, hatte dann aber hier die Möglichkeit, beim Herrn Zenker in der Immunologie eine Doktorarbeit anzufertigen. Habe das dann mich für hier eben für die Universität Wien-Herdecke entschieden. Und ja, das war jetzt im Oktober 95, das sind schon 17 Jahre jetzt in diesem Jahr. Seitdem bin ich hier. Eigentlich noch länger, weil ich bin ja seit, wie gesagt, 89, 90 hatte ich hier Zivildienst gemacht. Also das sind jetzt auch bald 23 Jahre, wo wo ich die Universität kenne und natürlich noch länger, weil ich ja aus der Stadt komme und das natürlich dann auch immer so ein bisschen über die Presse und so weiter mitverfolgt habe.
Wie war das denn, ich meine, für die Wittener Bevölkerung, als hier so eine Universität eingezogen ist, in Anführungszeichen? Wurde das eher argwöhnisch beguckt oder wie war das so in der Familie? Wurde bestimmt auch das eine oder andere drüber gesprochen?
Wir haben darüber gesprochen. Das war natürlich irgendwo, man war anfangs so ein bisschen skeptisch. Ja, schafft man das denn, die erste wirklich eine private Universität hier hinzustellen, das zu schaffen? Man hat wahrscheinlich erst gedacht, na, das wird nicht von langer Dauer sein. Aber man sieht, dass die Universität es dann auch nach bald 30 Jahren jetzt immer noch gibt und das ist auch gut so. Man war anfangs, glaube ich, ein bisschen sehr skeptisch, als man gemerkt hat, na, das ist vielleicht doch was, hat man sich schon mit dieser Universität dann auch identifizieren können. Zwischendurch gab es halt auch mal diese Pläne, dass die Universität dann nach Mannheim ziehen sollte. Da gab es dann so ein bisschen dann auch den, ich das dann noch recht in Erinnerung habe, dann auch so ein bisschen diesen, ja, ich will nicht sagen Clinch, aber
eine gewisse Enttäuschung gab es da.
Eine gewisse Enttäuschung auch von Seiten, dann gab es auch diese Diskussionen mit der Landesregierung. Aber glücklicherweise haben sich diese Pläne dann zerschlagen, sodass die Universität dann weiterhin hier geblieben ist und letztlich auch zu dem dann geworden ist, was sie heute ist.
Ja, Herr Tetzlaff hat das ja in seinem Gespräch mit mir auch angesprochen. Ich hatte diesen Fakt schon gar nicht mehr bewusst in der Erinnerung. Aber das war zum Beispiel der Anlass, wo die Bürgeruniversität entstanden ist, um den Bürgern von Witten etwas zurückzuspielen und diese Enttäuschung, die für sich da eingestellt hatte, wieder aufzufangen. Was ich gerade so, als Sie erzählt haben, Chemie, Biochemie und so weiter, was mir so durch den Kopf ging, ist, es ist ja schwierig für jemanden, der jetzt nicht so in der Materie ist wie Sie, den Unterschied zwischen Biologie, Chemie und Biochemie herauszukriegen. Können wir das in einfachen und wenigen Worten mal versuchen? Was ist Chemie, was ist Biologie?
Naja, wenn es Biologie ist, wenn es sich bewegt, und Chemie ist, wenn es knallt und stinkt. Und die Biochemie ist dazwischen, nein.
Etwas, was sich bewegt und knallt und stinkt.
So ungefähr. Nein, also die Biochemie schaut sich letztlich das an, also was zum Beispiel in den Zellen abläuft. Das heißt, wenn Zellen von außen ein Signal bekommen, was dann letztlich, wie wird das Signal in die Zellen geleitet, was passiert dann im Inneren der Zelle, wie wird das Signal verarbeitet und welche Reaktion zeigt die Zelle.
Und diese Signale, die in der Zelle da irgendwie eine Rolle spielen, das sind chemische Signale?
Das sind, ja, chemische Signale. Das kann Strahlung sein, da passiert was, dass die Zellen darauf reagieren. Gut, das ist ein physikalischer Reiz. Aber das sind letztlich dann auch Proteine. Aber was letzten Endes dann passiert, wenn ein Protein an einen Rezeptor bindet, quasi an eine Antenne, was dann in die Zelle weitergeleitet, das sind dann auch eben chemische, ja, biochemische Prozesse, die dann ablaufen. Das heißt, wir haben dann eine Konformationsänderung am Rezeptor, was dazu führt, dass andere Moleküle im Inneren der Zelle dann an den Rezeptor binden können, dadurch aktiviert werden und dann wird das Ganze über eine Kaskade weiter in die Zelle geleitet. Also die Chemie, muss man dazu sagen, es gibt ja verschiedene Bereiche. Es gibt ja die anorganische Chemie, also die unbelebte Natur. Dann gibt es die organische Chemie, die eigentlich eher eine größere Schnittmenge so mit der Biochemie hat, weil wir natürlich alle aus organischen Bausteinen bestehen. Es gibt die physikalische Chemie, es gibt die theoretische Chemie, die technische Chemie. Das ist eigentlich nur ein kleiner Teil der eigentlichen Chemie, die man dann mit in die Biochemie und auch mit in die Biologie als Schnittmenge mit reinnehmen kann.
Wenn ich zum Beispiel Kopfschmerzen habe und nehme eine Aspirin-Tablette, dann ist das ja, mein Schmerz ist irgendwas Biologisches, sage ich mal, aber die Tablette ist ja etwas Chemisches. Ist das dann auch schon Biochemie? Ist das ein Vorgang der Biochemie, der mir da die Kopfschmerzen nimmt?
Könnte man quasi sagen, ja klar, die Tablette ist chemisch, das heißt, der Wirkstoff wird synthetisch hergestellt. Letzten Endes interagiert dann mein Wirkstoff, also Acetylsalicylsäure, Aspirin, dann mit bestimmten Enzymen. die dadurch dann inaktiviert werden und dadurch dann einen Effekt hervorrufen. Mhm. Also das ist auch letztlich hat man eine chemische Substanz, die dann eine chemische organische Substanz, die eine biochemische Aktivität hat. Mhm. So kann man das eigentlich ganz gut so beschreiben.
Okay, genau. Und Sie haben also jetzt nochmal, damit ich es rekapituliere, Sie haben ein Studium der Chemie gemacht, sind also wahrscheinlich Diplom-Chemiker.
Ich bin Diplom-Chemiker, genau.
Dann haben Sie promoviert im Bereich Biochemie?
Oder? In der Immunologie habe ich
in der Immunologie.
Promoviert, genau.
Ist die Immunologie jetzt ein Spezialfall der Biochemie?
Nein, oder? Die Immunologie ist ein Fach der Medizin, der Humanmedizin.
Und da braucht man Biochemie.
Und kann man letztlich mit den Arbeitstechniken, mit denen wir arbeiten, bei uns im Labor, das sind Methoden, biochemische Methoden, proteinchemische Methoden, molekularbiologische Methoden, die mit dort reinfallen.
Und die Immunologie ist jetzt ein medizinisches Fach, es gibt Fächer, die sich, glaube ich, leichter erschließen. So die Orthopäden, das sind halt die wenn der Fußballspieler da ein verdrehtes Knie hat oder so, die werden wieder zusammengeflickt. Oder wenn ich einen Arm gebrochen habe, dann bekomme ich den Gips von den Knochenmenschen. Die inneren Mediziner, der Kopfschmerz zum Beispiel, also alles, was man mehr oder weniger mit Tabletten machen kann. Dann gibt es die Chirurgen, die mit dem Blinddarm rausoperieren, die Handwerker. Wie das Paula Beck ja auch schon so schön gesagt hat, ich mag es praktisch. Wie kann man sich denn die Immunologen vorstellen? Ist das jetzt eine Spezialisierung der inneren Medizin, weil es um innere Vorgänge geht? Oder was ganz Eigenes? Also die Medizin hat sich ja so ausdifferenziert, kann man ja kaum noch erkennen, so als Laie.
Also ich würde es wirklich als was ganz Eigenes bezeichnen, weil man in den letzten 20 Jahren oder ist immer noch der Fall, man ist immer noch dabei aufzuklären, wie das Immunsystem tatsächlich funktioniert. Also man kannte das schon in groben Zügen, das heißt, ich habe eine Infektion, dann weiß ich, dass bestimmte Zellen das Pathogen aufnehmen, verarbeiten, letztlich die Information des Pathogens an anderen Zellen weiter an weiterreichen.
Also pathogen krankmachend?
Pathogen, also es ist ein Virus, ein Bakterium oder ein Pilz zum Beispiel, einfach verallgemeinert. Das heißt, wir haben dann, also es wird aufgenommen, es wird abgedaut und dann Bestandteile dieses Pathogens werden, diese Informationen werden an andere Zellen weitergeleitet, die wiederum was machen, dann eine dritte Gruppe von Zellen aktivieren. Und man ist eigentlich immer noch dabei, herauszufinden, wie die Zellen, die verschiedenen Zellen des Immunsystems miteinander interagieren. Und das ist eigentlich auch das, was ich nach wie vor an das Spannende an der Immunologie finde. Es ist zum einen noch nicht abgeschlossen, aber auch das, was bislang bekannt ist, wenn man sieht, wie komplex das ganze System ist, man kann es wirklich als eine Art Organ bezeichnen innerhalb des Körpers, aber es lässt sich nicht zum Beispiel mit der Lunge vergleichen. Das heißt, die ist wichtig für den Gasaustausch, dass also letztlich dann die Erythrozyten dann Sauerstoff aufnehmen und Kohlendioxid abgeben. Sondern hier ist es wirklich so, dass das Immunsystem ist in der Lage, wenn ich eine bakterielle Infektion habe, dann bekomme ich eine ganz andere Antwort des Immunsystems im Vergleich zu einer viralen Infektion. Und da ist das Immunsystem in der Lage, da zu diskriminieren. Also zwischen Art des Pathogens und dann auch eine spezifische Antwort zu induzieren. Und was gegenwärtig sehr stark beforscht wird, ist, wie eigentlich das Immunsystem reguliert wird. Das heißt, wenn ich eine Infektion habe, dann wird natürlich mein Immunsystem aktiviert und Ziel ist natürlich dann die Elimination des Pathogens im Körper, dass ich wieder gesund werde. Aber man hat eigentlich erst seit 10 Jahren auch bestimmte Zellen identifizieren können, wo man wirklich sagen kann, ja, das sind Zellen, die haben einen regulatorischen Einfluss. Das heißt, wenn die Infektion vorübergeht, dann muss meine Entzündungsreaktion, die ich habe, wieder heruntergefahren werden. Und auch die Zellen, die zuvor aktiviert worden sind, um das Pathogen zu eliminieren, die müssen zum Beispiel auch wieder ja, die Aktivität heruntergefahren werden. Und da ist man gerade erst dabei zu sehen, ja, was für Zellen es sich handelt und wie diese Zellen letzten Endes ja, regulierend auf die Immunantwort einwirken. Und das ist etwas, was man jetzt seit knapp 10 Jahren weiß, oder vielleicht noch ein bisschen weniger. Und es ist ja letztlich sehr interessant zu sehen, welche zellulären Prozesse dort ablaufen, von der Aktivierung bis hin zur Deaktivierung und auch welche Schlüsse man daraus ziehen kann, auch für bestimmte Krankheitsbilder wie Autoimmunerkrankungen, zum Beispiel Morbus Crohn oder Colitis ulcerosa, möglicherweise auch Parkinson oder das kann Autoimmunerkrankung oder auch Multiple Sklerose, wo man eben weiß, dass da möglicherweise diese regulierenden Zellen da eine wesentliche Rolle spielen. Das heißt, wenn da die Funktion dieser regulatorischen T-Zellen, wie sie heißen, T-Rex, gestört ist, dass das möglicherweise dann mit diesen Krankheitsbildern in Verbindung steht und ob man da nicht möglicherweise dann auch auf diese regulatorischen T-Zellen da irgendwie die Aktivität möglich vielleicht eines Tages beeinflussen kann, steuern kann, dass man da dann auch diese Krankheitsbilder beherrscht. Und das ist das, was das ist ein Prozess, der noch nicht abgeschlossen ist, wie das Immunsystem letztlich funktioniert. Aber etwas, was mich nach wie vor immer noch fasziniert.
Das ist prima. Sie sind jetzt schon ziemlich weit in der Beschreibung des ganzen Systems. Ich würde gerne, wenn Sie erlauben, noch mal einen Schritt zurück machen, weil Sie gerade gesagt haben, das Immunsystem kann man als Organ betrachten. Sie haben den Vergleich mit der Lunge gezogen. Jetzt kann ich natürlich aus der reinen Anschauung die Lunge ja auch räumlich abgrenzen. Und man kann die Lunge rausnehmen. Vielleicht hat schon mal jemand ein Foto von einer Raucherlunge gesehen. Also das Ding kann man beschreiben, begrenzbar raus, also in die Hand nehmen. Das könnte ich beim Immunsystem, glaube ich, so nicht. Wo ist das Immunsystem?
Das Immunsystem befindet sich im gesamten Körper. Das heißt, wir haben im peripheren Blut, also im Blutkreislauf, da befinden sich Zellen des Immunsystems. Die werden im Knochenmark gebildet. Jeden Tag. Wir haben natürlich im Gewebe die Immunzellen sitzen. Die haben letztlich eine Überwachungsfunktion. Das heißt, es gibt bestimmte Zellen, die Körperzellen ja, letztlich überprüfen. Das sind zytotoxische T-Zellen. Sind die Zellen entartet? Werden sie eliminiert? Oder wenn sie es nicht sind, dann entsprechend nicht. Wir haben im Gewebe Makrophagen sitzen, wir haben dendritische Zellen sitzen, die letztlich Pathogene aufnehmen und wie gerade gesagt, diese Pathogene dann abdauen und Bruchstücke von diesen Pathogenen dann präsentieren auf ihrer Oberfläche. Und die dendritischen Zellen, das sind dann die Zellen, die zum Beispiel dann in die Lymphknoten einwandern, wo dann die Immunantwort dann auch abläuft. Das heißt, das ist der Grund, warum dann der Arzt bei einer Erkältung oder bei einer anderen Infektion die Lymphknoten abtastet. Wenn die geschwollen sind, ist immer ein Zeichen dafür, dass das Immunsystem aktiv ist. Mhm. Und ja, also die Zellen des Immunsystems befinden sich im gesamten Körper, müssen sie auch sein, weil letztlich an jeder Stelle des Körpers prinzipiell auch ein Pathogen eindringen kann und deswegen müssen sie im gesamten Körper präsent sein. Sind an einigen Stellen stärker lokalisiert, das sind die Lymphknoten oder auch in der Milz. Aber dort laufen dann eher so die eigentlichen Prozesse ab. Das heißt, da interagieren die Zellen, da werden dann die nächsten Schritte eingeleitet.
Ich weiß nicht, ob Sie das Bild mögen, aber das drängt sich ja schon ein bisschen auf, dass das so wie so eine Verteidigungsarmee übers, also wenn unser Körper das Land ist sozusagen, dann gibt es verschiedene Standorte mit unterschiedlichen Eigenschaften. Hier sind die das Heer, also die zu Fuß laufenden oder die mit dem Panzer fahrenden. Da gibt es irgendwo Marine, die ist fürs Wasser spezialisiert, dann gibt es die Luftwaffe und so weiter. Also und es gibt auch Bewegungen zwischen diesen Standorten sozusagen. Also ist dieses Bild
das kann man miteinander vergleichen. Das heißt, wir haben letztlich Zentren, das sind dann die Stützpunkte, das sind die Lymphknoten. Wir haben in der Peripherie letztlich die Fußtruppen oder die Späher, die dann sehen, aha, da ist irgendwie ein fremder ein Eindringling in unser Territorium eingedrungen. Wenn es eine geringe Zahl ist, dann sind die Späher in der Lage, diesen Eindringling zu gefangen zu nehmen oder auch zu eliminieren. Nur wenn letzten Endes dann die Zahl der Eindringlinge, also der im Körper dann die Pathogene zu groß sind, dann erst laufen die weiteren Schritte ab. Das heißt, dann habe ich die Information, wird dann sozusagen von der Front an die Lymphknoten weitergeleitet, an die Stützpunkte, und dort laufen dann die weiteren Schritte ab. Aber so kann man das miteinander eigentlich ganz gut vergleichen. Das heißt, wir haben dann so Stützpunkte oder Hauptquartiere, wo dann die nächsten Entscheidungen getroffen werden, wie dann die Eindringlinge, die Pathogene im Körper zu eliminieren sind.
Und die haben dann auch so eine Art Archiv, wo Rezepte schon für hinterlegt sind, wie man mit gewissen Eindringlingen umgeht, die man schon mal gesehen hat. Weil, also ich habe zumindest die Vorstellung, dass das Immunsystem trainiert werden kann. Man kann sich auch Schutz impfen. Da soll ja das Gleiche im Prinzip passieren, wenn ich das
genau, richtig genau. Verstehe, also das Immunsystem ist darauf ausgelegt. Es gibt einmal das unspezifische Immunsystem. Das sind die Makrophagen, die Fresszellen, die sich in der Peripherie befinden, die unspezifisch Pathogene erkennen, fressen, dadurch eliminieren, fressen oder gefressen werden. Und das Immunsystem ist natürlich anpassungsfähig. Wir haben das adaptive Immunsystem. Das heißt, immer wenn ein neues Pathogen eingedrungen ist, was der Körper zuvor noch nicht gesehen hat, dann wird eine spezifische Antwort generiert, die sozusagen diesem Pathogen auf den Leib geschneidert ist. Im Nachfolgenden werden dann auch Gedächtniszellen angelegt, die letztlich jahrzehntelang im Körper verweilen für den Fall, dass dieses Pathogen noch einmal in den Körper eindringt. Und das sind dann die Zellen, die dann sofort reagieren können. Und das ist eben so, das heißt, wenn wir eine gewisse bestimmte, ich sag mal, Windpocken oder auch Mumps, also die Kinderkrankheiten, einmal gehabt haben, dann bekommen wir sie nicht wieder. Windpocken ist jetzt die Ausnahme, da kann man nochmal Gürtelrose später bekommen, aber das Gros der Krankheiten ist so, das heißt, wenn man die einmal gehabt hat, hat dann auch eine ausreichende Immunität angelegt, dann wird man die nicht ein zweites Mal bekommen, weil das Immunsystem Zellen vorhanden hat, die sofort aktiviert werden, wenn wir mit zum Beispiel nochmal mit einem Mumpserreger Virus infiziert werden. Dann werden die Zellen sofort aktiviert und das Virus wird sofort eliminiert. Das kriegen wir dann auch gar nicht mehr.
Die heißen auch tatsächlich Gedächtniszellen.
Die heißen wirklich Gedächtniszellen.
Das ist ein sehr schöner Name dafür.
Ja, und das Interessante ist, es gibt eine Studie, da wurden in Spanien alte Menschen untersucht, die 1917, 18 die spanische Grippe überlebt haben. Die waren dann jetzt weit über 90 und man hat dort in den Menschen noch Gedächtniszellen finden können, die gegen diese spanische Grippe gerichtet sind, die damals angelegt worden sind, und die haben also 8 Jahrzehnte überdauert. Die waren immer noch da und die konnte man immer noch aktivieren. Das zeigt, wie langlebig diese Gedächtniszellen sind und natürlich auch, was für einen langlebigen Schutz das Immunsystem bietet.
Sind wir in der Lage, das auszulesen? Können wir das interpretieren, was da drin steht an Informationen? Ich meine, wir haben ja vor, was hatten wir, diese Hühnergrippe, Schweinegrippe, was war es denn noch?
H5N1,
ich weiß nicht. Das ist
die Vogelgrippe.
Die Vogelgrippe, genau. Also wir hatten ja vor gar nicht so langer Zeit diese große Angst, dass hier sowas wie die spanische Grippe noch einmal kommt. Überall wurden dann Desinfektionsspender und so weiter aufgestellt.
Das war ja die Schweinegrippe. Die Vogelgrippe, da gab es ja nur einige wenige Fälle. Und da hat man ja erst die Befürchtung gehabt, dass das zu einer Pandemie auswachsen werden könnte. würden könnte, was ja zum Glück ja nicht der Fall war. Problem bei der Vogelgrippe war, dass die, die sich infiziert hatten, dass man dort eine relativ hohe Mortalität hatte. Ich glaube, das war so bei 60%. Das Gleiche hatte man ja auch bei der Schweinegrippe befürchtet, was dann aber zum Glück sich als nicht zutreffend erwies. Also der Schweinegrippe-Virus-Erreger war relativ harmlos. Die Todesfälle, die im Zusammenhang mit der Schweinegrippe aufgetaucht sind, es wurde natürlich dann von der Presse etwas hochgebauscht. Muss allerdings auch sehen, dass die Grippe, die normale Grippe, die wird ja im Volksmund eher so als, na gut, dann habe ich jetzt die Grippe und so schlimm wird es schon nicht sein, dass das schon eine sehr ernstzunehmende Erkrankung ist, die mitunter auch lebensbedrohlich sein kann. Und wir haben ja in Deutschland jedes Jahr auch einige tausende Grippetote, die an der, jetzt nicht an der Schweinegrippe, sondern an den normalen Grippestamm, der zirkuliert, letztlich daran versterben. Also es darf man nicht unterschätzen.
Ich komme auf diese Frage, weil ja die Forscher suchen natürlich dann immer in diesen Augenblicken oder wahrscheinlich auch regelmäßig doch sehr intensiv nach Gegenmitteln. Und wenn man jetzt zum Beispiel Gedächtniszellen findet, die schon mal so eine Pandemie überstanden haben, dann könnten die ja sehr wertvolle Rückschlüsse liefern, was man da vielleicht einsetzen kann an Gegenmitteln.
Ja, das wäre vielleicht ein Ansatz, müsste man mal überlegen. Das Problem ist natürlich bei den jetzt nochmal um das Beispiel auf die Grippe zu kommen, dass die Erreger sich ja sehr stark verändern. Das heißt, wir haben jedes Jahr im Prinzip einen anderen vorherrschenden Grippestamm, Erreger. Letzten Endes ist es so, dass das Immunsystem aber auch sehr individuell ist. Das heißt, unser Immunsystem unterscheidet sich natürlich, weil wir einen anderen genetischen Background haben. Und deswegen, die Antwort wird zwar identisch sein, aber nichtsdestotrotz können unsere Gedächtniszellen doch unterschiedlich sein, weil die Antwort, wie gesagt, wird gleich sein. Das heißt, der Körper wird letztlich die Zellen, die mit dem Grippevirus infiziert sind, eliminieren und Antikörper bilden, dass der Grippevirus dann inaktiviert wird. Und das könnte aber dann zwischen uns beiden schon etwas anders aussehen, die Antikörper. Also insofern lässt sich nur bedingt dann über die Gedächtniszellen dann auch Rückschlüsse ziehen. Die Wissenschaft oder die pharmazeutische Forschung geht ja eher dahin, da auch letztlich ja, Substanzen zu entwickeln, die vor allem verhindern, dass zum Beispiel das Virus letztlich in die Zelle gelangt. Das ist dieses Tamiflu, was ja dann auch da vor 2 Jahren, als die Schweinegrippe in Anführungszeichen wütete, dann sehr stark verkauft wurde. Das ist letzten Endes Neuroamidase-Hemmer und das ist ein Enzym, was auf der Oberfläche vom Grippevirus vorkommt. Und das ist wichtig, damit es an die Körperzellen andocken kann und letztlich eindringen kann. Und dieses Tamiflu, das hemmt letztlich das Andocken. Und dadurch wird dann die Infektion gemindert, sodass der Verlauf dann nicht so stark ist wie bei einer normalen Grippeerkrankung. Da versucht man eher zu gucken, dass man da Substanzen entwickelt, die möglichst gegen viele verschiedene Grippeerreger wirksam ist, wo man also sagt, also man hat jetzt ein bestimmtes Schlüssel-Schloss-Prinzip, was für alle Grippeerreger gleich ist und das versuche ich zu blocken. Und das ist dann sehr wahrscheinlich erfolgsversprechender, dass man versucht, ich habe jetzt den Grippestamm 1, dagegen habe ich jetzt ein gewisses Medikament entwickelt, das funktioniert aber nur bei diesem Stamm, nicht aber dann beim nächsten.
Das ist aber, wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, nicht direkt Gegenstand Ihrer täglichen Arbeit.
Nein.
Also das ist jetzt mehr so ganz allgemein, was ist Immunologie, was spielt sich da in Ihrem Feld ab? Sie haben sich eine andere Spezialität gesucht.
Genau.
Was haben Sie denn da? Was machen Sie denn?
Ja, also was wir untersuchen, auch, es geht in Richtung des Immunsystems, aber wir sind dann eigentlich noch einen Schritt letztlich zu den Ausgangszellen gegangen, wo aus die Zellen des Immunsystems hervorgehen. Das sind die hämatopoetischen Stammzellen.
Moment, hämatopoetisch.
Das sind die blutbildenden Stammzellen.
Poetisch.
Poetisch, ja.
Das ist aber nett. Kleine Dichterzellen.
Ja, poetisch, poetisch.
Da oh, fehlt noch schade. Ein I.
Ja, ja.
Hämatopoietisch.
Das ist die Hämatopoiese, also die Blutbildung. Und
der Häm hat irgendwas mit Blut zu tun.
Das hat was mit Blut zu tun.
Ja, immer wenn Häm
Poiese, sehr wahrscheinlich Entstehung. Das findet im Knochenmark statt und wir sind eigentlich zu dem, was wir jetzt machen, ursprünglich dazu gekommen. Man hat vor ungefähr 15 Jahren, gab es so die ersten Anzeichen, dass diese Stammzellen, also die hämatopoetischen Stammzellen, woraus letztlich die Zellen des Blutes hervorgehen, auch in der Lage sind, andere Zelltypen hervorzubringen. Zum Beispiel, dass sie sich funktional in Lebergewebe entwickeln können. Das war relativ
ein Knaller.
Das war wirklich ein Knaller, weil damit hatte man überhaupt nicht gerechnet. Man hat das zuerst am Nager sehen können und dann letztlich auch am Menschen zeigen können, dass diese Zellen aus dem Knochenmark, wovon man zuvor nur dachte, da gehen eben die Zellen des Blutes hervor, also die Lymphozyten, also weiße Blutkörperchen allgemein, Blutplättchen, rote Blutkörperchen. Und man hat aber zeigen können, dass es tatsächlich so ist, dass diese Zellen sich zum Beispiel auch in Lebergewebe entwickeln können oder in die Skelettmuskulatur oder auch in Herzmuskelzellen.
Gestern nochmal, damit ich mitkomme. Also diese lustigen, poetischen, hämatopoietischen Zellen kommen aus dem Rückenmark?
Knochenmark.
Aus dem Rückenmark.
Ja, ist auch ein Witz, falls Mark bezeichnen, da sind es ja nur Nervenzellen.
Kommen aus dem Knochenmark. Und jeden Tag ständig entstehen permanent da neue Zellen.
Genau, jeden Tag entstehen permanent neue
Zellen. Und wir haben ja eigentlich in unserem Körper eine Hochspezialisierung. Wir bestehen ja komplett aus Zellen, auch wenn wir uns das immer so schwer vorstellen können. Genau. Aber jede Zelle hat im Prinzip ihren Bauplan mitgegeben oder ihren Ort, an dem sie, dass die eine wird zu einer Zelle am Auge, die andere am Ohr, die andere machen den Finger oder eben innere Organe oder so. Und da entstehen Zellen, die sind nicht, sagen wir mal, mit einer festen Aufgabe versehen, sondern die sind wandlungsfähig.
Genau. Also das ist etwas, was eigentlich am hämatopoetischen System bislang am besten untersucht ist. Das heißt, wir haben im Knochenmark Stammzellen sitzen. Stammzellen sind letztlich undifferenzierte Zellen, die sich entwickeln können und im Knochenmark die Zellen, eben die hämatopoetischen Stammzellen, da gehen letzten Endes dann die Zellen des Blutes raus hervor. Und das ist ein Prozess, der permanent stattfindet. Erythrozyten, die roten Blutkörperchen, leben maximal vielleicht so 3 Monate. Dann sind sie verbraucht und daran sieht man, dass zum Beispiel, dass ständig Erythrozyten nachgebildet werden müssen, sondern dass nicht einmal gesagt wurde, so jetzt habe ich einen Pool an Erythrozyten, roten Blutkörperchen, und gut ist, sondern das ist etwas, was ständig nachgeliefert wird. Auch die Zellen des Immunsystems, etwas, was permanent, die Zellen werden permanent gebildet. Natürlich habe ich Gedächtniszellen, die langlebig sind, aber die Zellen, die täglich gebildet werden, wenn die letzten Endes nicht aktiviert werden, dann überleben die vielleicht nur 1 oder 2 Wochen und dann sterben die wieder ab. Das heißt, permanent müssen Zellen nachgeliefert werden, um den Verlust auszugleichen. Und das ist etwas, was man weiß, dass auch in jedem anderen Organ des Körpers Stammzellen sitzen. Das heißt, jedes Organ regeneriert sich permanent selbst. Das ist am augenscheinlichsten eben bei der Haut. Oder dazu gehören natürlich auch die Haare. Die Haare wachsen. Und warum wachsen sie? Weil unten in den Haarwurzeln und Haut Hautstammzellen sitzen, woraus dann letztlich, ganz vereinfacht gesprochen, dann zum Beispiel ein Haar hervorgeht. geht.
Das würden Sie auch schon als Stammzelle bezeichnen?
Das sind Stammzellen.
Ich dachte, in der allgemeinen Diskussion sind Stammzellen ja dann diese, die im Prinzip alles können. Also die können sich in alles verwandeln.
Nein, also
aber wenn Sie sagen Hautstammzellen, nein, ist das schon eine Spezialisierung?
Das ist wirklich eine Spezialisierung. Mhm. Also es gibt, man muss da ein bisschen unterscheiden. Also es gibt einmal Organismus einmal die sogenannten, man nennt die adulte Stammzellen, die findet man natürlich dann auch in Neugeborenen wieder. Letzten Endes ist es so, dass das sind dann die sogenannten Gewebestammzellen. Das heißt, in jedem Gewebe, in jedem Organ befinden sich Stammzellen und die haben eins und allein die Aufgabe, einmal präsent zu sein. Das heißt, wenn diese Stammzelle sich teilt, dann geht immer wieder eine Stammzelle hervor. Das heißt, dieser Stammzellpool muss aufrechterhalten werden und es gehen eben Zellen hervor, die dann sich weiter differenzieren, sie sozusagen die Masse des Organs ausmachen. Als Beispiel nochmal die Haut oder auch die Haare. Das heißt, wir haben in der Haut Stammzellen sitzen, die teilen sich und daraus gehen dann andere Zellen hervor, die dann zum Beispiel Hautzellen bilden oder eben Haare bilden. Und das findet man auch in den Schleimhäuten wieder, auch in den Organen, in der Leber weiß man mittlerweile, es gibt Leberstammzellen, auch in der Skelettmuskulatur finden sich Stammzellen wieder, die, wenn neue Muskelfasern sich bilden. Das heißt, wenn wir anfangen zu trainieren, Sport zu treiben, dann wird unsere Muskulatur aufgebaut und das ist dann so, dass dann einzelne Stammzellen, die auf den Muskelfasern sitzen, miteinander fusionieren und dann entstehen mehrkernige Muskelfasern. Und man weiß mittlerweile, dass in jedem Organ des Körpers diese Stammzellen sitzen und dass jedes Organ sich permanent regeneriert. Das ist von Organ zu Organ ist das unterschiedlich, wie lange das dauert. Man weiß, beim Knochen dauert es ungefähr 20 Jahre, bis einmal das komplette Skelett sozusagen erneuert worden ist. Wir hatten jetzt letztens bei uns in den ehemaligen Biowissenschaften einen Vortrag von Herrn Professor Hatt aus Bochum, der sich mit der Nase und dort speziell mit Riechzellen auseinandersetzt. Und er hat zum Beispiel zeigen können, dass die Zellen, womit wir letztlich riechen können, dass die sich einmal im Monat komplett erneuern. Wusste ich bis dahin auch noch nicht.
Und das ist doch, also ich habe das mal gehört, für jeden Geruch braucht man eine spezielle eigene Zelle. Also es muss genau. Eine sehr große Bandbreite sein.
Und ganz genau. Und da gibt es wenige Stammzellen und da gibt es auch wenige Gene, die letztlich dann für diese Riechrezeptoren, die diese Riechrezeptoren kodieren. Und letzten Endes, wenn eine Stammzelle dann anfängt, sich zu differenzieren, ist es letztlich dann zufällig, welchen Rezeptor die Zelle exprimiert.
Da ist ja richtig was los, mein Lieber.
Da ist richtig was los. Und man sieht eigentlich sehr schön dann auch, was passiert, wenn diese Stammzellen nicht mehr vorhanden sind. Dann ist das Organ nämlich nicht mehr in der Lage, sich zu regenerieren. Das sieht man eigentlich sehr eindrucksvoll bei Menschen, die zum Beispiel eine Knochenmarkstransplantation haben. Das heißt, hier wird das alte Knochenmark zerstört, aufgrund zum Beispiel einer Grunderkrankung, das kann eine bestimmte Form von einer Anämie sein oder auch einer Leukämie sein, wo das die einzige Therapieoption ist. Das heißt, der Körper wird bestrahlt, die Orte, wo die Hämatopoese stattfinden, wo die hämatopoetischen Stammzellen sitzen, werden bestrahlt, sodass die Stammzellen absterben.
Als Nebeneffekt der Behandlung
sozusagen? Nein, das ist dann schon gewollt.
Ach, das ist gewollt.
Weil ich muss letzten Endes die alten Stammzellen in Anführungszeichen eliminieren, damit ich Platz schaffen kann für meine neuen.
Weil die alten, die haben einen Knacks irgendwie,
die machen nicht mehr das, was sie sollen. Das heißt, genau, die machen nicht mehr das oder die haben irgendwie einen genetischen Effekt, dass möglicherweise daraus dann zwar Zellen hervorgehen, aber dass sie aus diesen Zellen vielleicht keine Erythrozyten mehr bilden können, sodass dann Blutarmut, eine Anämie vorliegt.
Das sind die Roten.
Das sind die Roten, genau. Die Erythrozyten sind die Roten. Und das heißt, wenn ich es dann nicht schaffe, das neue blutbildende System zu installieren, sprich, dass die neuen hämatopoetischen Stammzellen sich nicht ansiedeln können, dann wird der Patient letzten Endes versterben, weil dieses blutbildende System sich nicht mehr aufbauen kann. Das ist etwas, was natürlich auch für andere Organe gilt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in der Leber die Leberstammzellen eliminieren würde, dann würde irgendwann das Organ vergehen, weil es sich nicht mehr regenerieren kann. Und jetzt sind wir ein bisschen abgeschweift, aber es ist eigentlich ganz, ganz interessant zu wissen, dass eben dieses jedes Organ Stammzellen enthält. Wir sind, nachdem das bekannt geworden ist, wir haben dann so 2003, 2004 damit angefangen, uns natürlich auch die Frage gestellt, ja, was ist denn, wie erkennen denn die hämatopoetischen Stammzellen, wenn sie zum Beispiel sich jetzt zu einer Leberzelle entwickeln? Warum können die das? Also welche Informationen brauchen sie dazu? Weil wenn sie in die Leber gehen, dann werden sie zu Leberzellen. Wenn sie in die Skelettmuskulatur gehen, werden sie zu Skelettmuskelzellen. Gibt es auch genügend Studien und Daten, die das gezeigt haben, dass es tatsächlich so ist. Das heißt, ich habe meine Knochenmarks oder meine hämatopoetischen Stammzellen. Wenn die zum Beispiel in die Skelettmuskulatur wandern, dann werden sie zu Skelettmuskelzellen. Wenn sie in die Leber gehen, werden sie zu Leberzellen. Und da gab es eben zwei Hypothesen. Das eine ist, dass einmal das lokale Gewebemilieu entscheidend ist. Mhm. Gibt es auch Studien, also ein Lebermilieu sieht vielleicht anders aus als Skelettmuskelmilieu. Also Milieu ist damit gemeint, welche Zellen befinden sich in der Nachbarschaft, welche Faktoren schwimmen darum, wie ist der hormonelle Status und so weiter und so weiter. Und da gibt es Studien, dass die zeigen, ja, das reicht schon aus, diese Signale, dass also eine hämatopoetische Stammzelle sich zum Beispiel eine Leberzelle entwickelt, wenn sie Lebermilieu abbekommt. Und das andere ist die Zellfusion. Das heißt, wenn Zellen, also Stammzellen aus dem Knochenmark, können mit zum Beispiel Leberzellen fusionieren, miteinander verschmelzen und dadurch dann die Eigenschaften dieser Leberzelle annehmen. Und was wir uns dann gefragt haben, und das war mehr so aus einer Laune heraus, irgendwie kam das da mal auf, was passiert denn, wenn sozusagen die Stammzellen aus dem Knochenmark die Information, wie sie sich zu entwickeln hat, aus dem jeweiligen Organ erhält, sozusagen das Organ als Blaupause dient. Mhm. Was passiert denn oder würde denn passieren, wenn so eine hämatopoetische Stammzelle in Tumorgewebe einwandert? Entwickelt sich sie zu einer Tumorzelle? Mhm. Oder sind diese Zellen tatsächlich auch in der Lage, dann mit Tumorzellen zu fusionieren? Und wenn ja, was kommt da raus? Und das war letztlich so die, Anführungszeichen, die Geburtsstunde, wo wir uns dann näher dem Prozess der Zellfusion zugewandt haben, wo wir gesagt haben, ja, das ist was Interessantes. Das wird nicht erforscht. Es wird eigentlich nur geschaut, was passiert, wie kann ich diese Stammzellen aus dem Knochenmark verwenden für regenerative Zwecke. Aber was ist denn bei degenerativen Erkrankungen wie Krebs? Werden Knochenmarkstammzellen überhaupt angelockt von Tumorgewebe? Können die überhaupt mit Tumorzellen in welcher Art auch immer interagieren? Und da ist, das haben wir jetzt nicht gezeigt, aber das ist aus anderen Studien bekannt, ja, es ist tatsächlich so, dass das Tumorgewebe dazu führt, dass Zellen des Immunsystems rekrutiert werden. Das sind also zum einen sind es Makrophagen, das sind T-Lymphozyten, aber auch B-Lymphozyten, aber auch hämatopoetische Stammzellen. Und der Reiz oder wie das vermittelt wird, ist eigentlich ein universeller Mechanismus, der letztlich auch dazu führt, dass zum Beispiel eine hämatopoetische Stammzelle in die Leber einwandert oder in die Skelettmuskulatur. Und der Schlüssel dabei ist die Inflammation, die Entzündung. Das heißt, wenn ich eine Gewebeschädigung habe, dann habe ich auch immer eine Entzündungsreaktion. Diese Entzündungsreaktion ist wichtig, damit Zellen des Immunsystems aktiviert werden. Entzündung stellt man sich in der Regel so vor, dann ich habe eine offene Wunde und die eitert und das ist dann Entzündung. Aber eine Entzündung ist ein sehr, sehr wichtiger physiologischer Prozess, weil dadurch erst die Wundheilung eingeleitet wird. Das heißt, ich habe eine Gewebeschädigung, das kann ein blauer Fleck sein oder ich habe zu viel Sport getrieben, dann habe ich einen Muskelkater, dann habe ich letzten Endes auch, sind meine Muskelfasern verletzt oder ich habe eine Paracetamol zu viel eingeworfen, die ja auf die Leber geht. Also Paracetamol ruft ja Leberschäden hervor oder ein Glas zu viel getrunken, das nimmt mir meine Leber auch ein bisschen übel. Das heißt, ich habe dann in den jeweiligen Organen eine Gewebeschädigung, habe dann eine Entzündungsreaktion. Das ist wichtig für die Wundheilung. Dann werden Zellen angelockt, die zum einen den Zellschrott abbauen, abdauen, aber auch gleichzeitig dann die Signale geben, so jetzt muss das Gewebe wieder regeneriert werden. Das heißt, der Zellverlust muss ausgeglichen werden. Das heißt, es müssen Zellen sich teilen, es müssen neue Blutgefäße angelegt werden. Das als Beispiel. Und da sind die Makrophagen ganz wichtig. Und Tumorgewebe ist jetzt so, ähnelt chronisch entzündetem Gewebe. Das ist eine Erkenntnis, die die ist jetzt bald 150 Jahre alt. Das ist 1862, 65 hat das Rudolf Virchow bereits entdeckt, so sich Tumorgewebe angeschaut hat und das sah makroskopisch genauso aus wie durch Syphilis entzündetes Gewebe oder durch Tuberkulose. Damals eben vorherrschende Krankheiten. Und daran, anhand dessen hat er seine berühmte Hypothese abgeleitet, dass möglicherweise so die chronische Entzündung oder chronische Entzündungsprozesse die Tumorentstehung begünstigen. Das stimmt auch, dass chronische Entzündungsprozesse die Tumorentstehung begünstigen können. Aber man weiß heutzutage, dass diese chronischen Entzündungsprozesse eben auch wichtig sind für die Tumorprogression. Und dabei spielt dann die Rekrutierung zum einen von Makrophagen, aber auch T-Zellen und B-Zellen eine wesentliche Rolle, aber auch die Rekrutierung von hämatopoetischen Stammzellen oder auch mesenchymalen Stammzellen, die auch im Knochenmark sitzen. Und diese Rekrutierung, für die Rekrutierung ist zum einen die Zellmigration wichtig, das heißt, die Zellen müssen wandern. Da ist nämlich das kleine G in der Migration. Und dann ist die Frage, ja, was passiert mit diesen Zellen, also wenn die Makrophagen oder auch die hämatopoetischen Stammzellen im Tumorgewebe sind, was passiert dann? Bei Makrophagen ist bekannt, hat man lange Zeit eigentlich gedacht, ja, wenn Makrophagen, wenn ich die in meiner Biopsie finde, im Tumorbiopsie, das ist dann gut, weil das Immunsystem geht gegen den Tumor vor. Man weiß mittlerweile, dass es nur bedingt stimmt, denn das hängt davon ab, um welchen Typus Makrophagen es sich handelt. Man kann Makrophagen einmal unterteilen in die sogenannten M1-polarisierten Makrophagen und M2-polarisierten Makrophagen. Und ganz vereinfacht gesprochen, diese M1-polarisierten Makrophagen, die spielen eher bei der akuten Entzündungsreaktion eine Rolle, die in der Pathogenabwehr oder auch der Induktion der Immunantwort. Und dann gibt es noch die M2-polarisierten Makrophagen. Und die spielen im weiteren Verlauf der Entzündung eine Rolle. Die schütten Wachstumsfaktoren aus, dass Zellen anfangen, sich zu teilen, um den Gewebeverlust auszugleichen, oder aber, dass sich neue Blutgefäße bilden. Man weiß heutzutage, dass es einen tatsächlichen Zusammenhang gibt, je nachdem, welcher Typus Makrophagen sich im Tumorgewebe befindet. Das heißt, wenn ich M2-Makrophagen habe im Tumorgewebe, das heißt eher diesen zweiten Teil der Wundheilung, das heißt, es werden Wachstumsfaktoren ausgeschüttet oder Faktoren, die Neubildung von Blutgefäßen bilden. Das ist natürlich im Tumorsystem eher kontraproduktiv, denn dadurch wird mein Tumor besser versorgt, das heißt durch Blutgefäße, Nährstoffe werden abtransportiert, Abfallprodukte werden abtransportiert, mehr Sauerstoff und natürlich Wachstumsfaktoren, das heißt die Zellen wachsen, proliferieren schneller. Wohingegen, wenn ich M1-Makrophagen habe, da scheint es tatsächlich so zu sein, ich habe eher den Zustand einer akuten Entzündung, sodass dann eher auch das zur Folge hat, dass dann das Immunsystem tatsächlich gegen den Tumor vorgeht. Das Problem bei diesen M2-Makrophagen ist auch, dass sie auch Immunsuppressiva ausschütten. Also Faktoren, die letztlich diese Immunsuppression zur Folge haben, was dann eben im weiteren Verlauf der Wundheilung auch Sinn macht, weil wenn das Pathogen eliminiert hat, dann müssen die Zellen nicht mehr aktiv sein. Dann sollen sie eher wieder deaktiviert werden. Das ist bei der Wundheilung ist das natürlich auch so gewünscht. Aber das Problem ist natürlich im System Tumor. Habe ich natürlich dann zum einen wunderbare Wachstumsbedingungen für die Tumorzellen und gleichzeitig natürlich auch immunsuppressive Bedingungen, was zur Folge hat, dass die Tumoren dann ja die Zellen sehr gut wachsen können. Es gibt auch Zusammenhänge, dass die Tumorzellen, die Makrophagen sich gegenseitig stimulieren, was dann zu einer zusätzlichen Progression führt. Und das ist eben wichtig, dieses chronisch entzündete Milieu an der Progression. Und die hämatopoetischen Stammzellen, und wir haben da auch entsprechende Studien. Also wir können zeigen, dass zumindest in einer Zellkultur diese Zellen, also die Knochenmarkstammzellen und Tumorzellen miteinander fusionieren können. Was nun das Interessante an der Zellfusion ist, ist letzten Endes, dass man nicht sagen kann, was dabei rauskommt. Das ist so, ich weiß nicht, haben Sie Kinder?
Leider nein.
Okay, also es ist wirklich so, dass wenn man Kinder bekommt, dann stellt man sich natürlich auch vor die Frage, wie werden denn die Kinder? Kommen sie mehr der Mutter und sie geraten sie mehr nach der Mutter oder nach dem Vater? Und das ist etwas, was man vorher nicht sagen kann. Und ich habe zwei Kinder und es ist interessant zu sehen, also wohl natürlich beide Kinder den gleichen genetischen Background haben, also von mir und von meiner Frau, sind sie doch grundverschieden, weil man letzten Endes nicht sagen kann, also was bei der Zellfusion, also wenn ich jetzt die Eizelle oder Spermium habe, die ja jeweils so den halben Chromosomensatz haben, also welche Chromosomenhälften sie von der Mutter bekommen haben und vom Vater. Es sind natürlich gewisse Ähnlichkeiten vorhanden, aber es ist interessant zu sehen, dass dann die Kinder häufig wirklich total grundverschieden sind, häufig. Müssen nicht können. Und das ist etwas, was man auch der Fusion zwischen Tumorzellen und hämatopoetischen Stammzellen oder auch anderen Stammzellen sieht. Das heißt, letztlich bekomme ich Hybridzellen und ich kann überhaupt nicht sagen, was für Eigenschaften die haben werden. Aber man geht davon aus, dass der überwiegende Teil der Zellen eher die verbleiben in so einem Ruhestand oder sterben ab, einfach weil sie nicht lebensfähig sind. Aber man geht davon aus, ungefähr bis zu 1% dann doch Zellen hervorgehen, die neue Eigenschaften haben, die auch möglicherweise mit der Metastasierung oder auch der Resistenz gegenüber der Tumortherapie, sei es Bestrahlung oder sei es Chemotherapie oder auch eine andere Therapie, dass sie dann möglicherweise resistent sind.
Und ich glaube, wir müssen an der Stelle mal ein bisschen sammeln, eine kleine Wiederholung oder Sammlung mal einführen. Ich bin auch nicht bis zum letzten mitgekommen, muss ich gestehen. Was ich jetzt verstanden habe, also wir haben unser Immunsystem reagiert, wenn wir zum Beispiel eine Entzündung haben. Wenn wir uns zum Beispiel schneiden oder so, dann kommt das Immunsystem in Fahrt, weil dann natürlich auch durch den Schnitt Erreger reinkommt. Genau. Das ist dann im Prinzip wie so eine, ja, ob ich mir jetzt einen Schnupfen über Bakterien einfange, oder sowas, oder durch einen Schnitt kommt da was ins Blut oder in die Haut. Da kommt dann also der Werkschutz angefahren und fängt an zu arbeiten. Also in der ersten Stufe wird erstmal aufgeräumt sozusagen. In der zweiten Stufe wird dann wieder aufgebaut. Also erstmal wird der Dreck, das ist wie auf der Straße, ne? Nach einem Verkehrsunfall. Wenn da irgendwie einer in die Leitplanke gefahren ist, dann wird erstmal der ganze Schrott von der Autobahn gebracht und dann kommen ein paar Tage später die Leute, die neue Leitplanke montieren. Ja? Ist das auch so, am Anfang tut's weh und hinterher juckt es? Dass man diese beiden Phasen auseinanderhalten kann. Das heißt immer, wenn es juckt, dann heilt es.
Ja, wenn es juckt, dann heilt es.
Das stimmt.
Das stimmt. Mag sein, dass man es auseinanderhalten kann.
So, und also wir haben diese Situation und da wandern auch diese hämatopoetischen, poetischen Zellen hin. Erstes Wunder, Zellen können wandern. Also die schnallen sich einen Rucksack um und packen ihre Bergschuhe an und dann geht's los. Wie wandern? Ich meine, gut, durch den Blutstrom transportiert sich, werden ja sicherlich ständig irgendwelche Zellen. Schwimmen die da einfach mit?
Die schwimmen da einfach mit. Die schwimmen einfach mit, wie Fische im Fluss. Mhm. Und die Zellen haben, gerade die Zellen des Immunsystems, haben die Eigenschaften zu wandern, zu migrieren. Und das eben nicht nur passiv im Blutstrom, sondern auch aktiv im Gewebe. Das heißt, wenn ich, ich habe einen profanen Schnupfen, dann ist natürlich ein Charakteristikum von so einer Entzündung, dass das Gewebe anschwillt. Ne? Das heißt, meine Nase läuft, meine Nase ist dick, die Nasenschleimhaut ist geschwollen. Und das ist wichtig, weil die Adern dort in den Regionen sich weiten, sodass zum einen mehr Flüssigkeit aus der Blutbahn ins Gewebe eindringt, damit auch zum Beispiel dann Antikörper im weiteren Verlauf dorthin transportiert werden können, aber auch damit die Zellen des Immunsystems dann das Blutgefäßsystem verlassen können. Das heißt, die Endothelzellen, die Adern auskleiden oder die Adern bilden, die ziehen sich zusammen und dann zwischen zwei Endothelzellen wird ein kleiner Spalt frei und da können die Zellen des Immunsystems, Makrophagen, aber auch dann T-Zellen oder B-Zellen sich durchquetschen. Und wenn sie dann im Gewebe sind, dann wandern sie tatsächlich aktiv. Das heißt, das Bindegewebe, was ja außerhalb der Blutgefäße liegt, das sind verschiedene Bestandteile, das ist Kollagen, das ist da ein sehr, sehr wichtiger Bestandteil. Das heißt, die Zellen halten sich wirklich an den Fasern fest. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen wie ein Bergsteiger, der den Berg hochklettert. Das heißt, er muss immer dann an gewissen Punkten Kontakt zum Berg haben, um sich festhalten zu können. Und so kann man sich das bei den Zellen des Immunsystems auch oder generell bei migrierenden Zellen vorstellen. Das heißt, sie halten sich an den Fasern fest und hangeln sich dann an den Fasern entlang und werden dabei dann durch sogenannte Chemokine in Richtung Entzündungsherd gelockt. Das heißt, es gibt einmal die so gesehen spontane Wanderung, das heißt zum Beispiel Makrophagen, das heißt, wenn keine Infektion vorliegt, dann patrouillieren die durch unser Gewebe, durch unsere Haut zum Beispiel, weil es könnte ja sein, dass da vielleicht doch was eingedrungen ist. Die gehen auf Streife. Und das heißt, wenn aber dann irgendwo, um dieses Bild da mal weiterzuverfolgen, sondern irgendwo ein Einbruch stattgefunden hat, dann werden sie natürlich dann entlang in Richtung Einbruch gelockt. Und da gibt es eben bestimmte Faktoren, die ausgeschüttet werden, die Makrophagen zum Beispiel erkennen und dann einfach entlang der Konzentration, das heißt dort, wo diese Faktoren ausgeschüttet werden, ist die Konzentration hoch. Je weiter man weggeht, umso niedriger ist natürlich die Konzentration. Das heißt, die wandern dann in Richtung der höchsten Konzentration. Das heißt, wenn wir eine Alarmglocke hören, dann gehen wir natürlich auch dorthin, wo es am lautesten ist, dort, wo die Alarmglocke läutet. Die Migration ist aber nicht nur wichtig für immunkompetente Zellen, sondern natürlich auch für Tumorzellen. Und bei Tumorzellen ist diese Fähigkeit essentiell für die Metastasierung. Das heißt, wenn ich einen Primärtumor habe, dann können sich dort einzelne Zellen oder Zellverbände ablösen, die dann durch das Gewebe wandern, um einen Sekundärtumor zu induzieren. Oder das kann dann in direkter Nachbarschaft vom Primärtumor sein oder aber, dass sie dann über die Lymphbahn oder dem Blutkreislaufsystem dann entweder in die regionalen Lymphknoten wandern, wirklich aktiv migrieren, beziehungsweise zum Beispiel die Blutbahn dann in entfernte Organe transportiert werden, aber auch dort wieder aus der Blutbahn auswandern müssen ins Gewebe und dann wieder innerhalb des neuen Zielgewebes migrieren, um sich dort irgendwo niederzulassen. Und das ist zum Beispiel ein Ansatz, den man auch verfolgt, zu sagen, hey, wie kann ich denn die Migration der Tumorzellen beeinflussen? Oder letztlich kann ich die Migration der Tumorzellen beeinflussen, ohne dass ich zum Beispiel auch meine Zellen des Immunsystems beeinflusse. Das heißt, man muss natürlich schauen, wie läuft diese Migration in den Zellen ab, in meinen Tumorzellen, in meinen Immunzellen. es ist natürlich schön, wenn ich die Migration der Tumorzellen inhibieren kann, das heißt blocken kann, dass sie dann möglicherweise weniger Metastasen bilden oder nicht mehr so schnell. Aber wenn ich natürlich meine Zellen des Immunsystems dadurch auch blocke, dann habe ich nichts gewonnen. Dann habe ich vielleicht eine Entzündung, habe ich vielleicht eine Infektion, aber meine Zellen des Immunsystems können dann nicht mehr hinwandern, weil sie letztlich die Migration geblockt ist. Und das sind auch so Ansätze, die bei uns im Institut verfolgt werden. Also zum einen zu schauen, wie läuft wird die Migration in den Lymphozyten, wie läuft es da biochemisch ab, welche Signale braucht die Zelle, wie wird das in der Zelle verarbeitet, dass dann letztlich Migration rauskommt und natürlich auch bei den Tumorzellen. Das heißt, wie läuft es in den Zellen ab, auf welche Reize sprechen die Tumorzellen an, kann ich möglicherweise dann diese Reize auch, worauf die Zellen ansprechen, als mögliche Interventionsstrategien verwenden, um da die Metastasierung der Zellen zu verhindern. Mhm. Das ist also wirklich ein sehr, sehr spannendes Gebiet. Denn was dahinter steckt, ist einfach Folgendes. Es ist nach wie vor so, dass also wenn Menschen an einer Tumorerkrankung versterben, dann liegt es nicht am Primärtumor, sondern mehr als 90% aller Menschen, die an einer Tumorerkrankung versterben, da ist die Ursache die Metastasen. Den Primärtumor kann ich in der Regel operativ entfernen. Den kann man gut lokalisieren. Das Problem sind einfach die Metastasen. Das heißt, wenn Metastasen auftreten, dann ist es eben nicht nur eine Metastase, sondern häufig mehrere Metastasen.
Metastase ist einfach...
Das ist ein Sekundärtumor.
Also kommt das direkt aus dem Tumor heraus dann? Also der Tumor... Naja, ich stelle mir jetzt mal so wie so einen Tennisball vor. Also irgend so ein räumlich begrenztes etwas, was man ja auch, wie Sie gerade sagten, operativ durchaus fassen kann. Gibt diese Zellverbündchen wie so Töchter oder so ab. Und davon aber dann nicht auch so, also aus dem Tennisball geht jetzt nicht mal wegen einem Golfball hervor, weil was Kleines, was aber genauso greifbar ist, sondern viele, viele Kleine.
Genau, viele Kleine.
Die dann so schwer einzufangen sind, dass letztendlich eine Therapie an der Stelle nicht mehr funktioniert. So.
Ganz genau. Also es ist so, dass wenn der Tumor, ich will nicht sagen, eine gewisse Größe hat, aber man weiß das auch aus tierexperimentellen Studien, dass mitunter Tumore, selbst wenn sie eigentlich makroskopisch noch gar nicht erfassbar sind, dass da möglicherweise sich schon Zellen ablösen und dann auf Wanderschaft gehen, um Metastasen zu bilden. Das Problem ist dann einfach, dass sich häufig sehr, sehr viele Metastasen bilden. Und das ist die Zahl einfach zu groß, mitunter, dass ich die alle aus einem bestimmten Organ herausschneiden kann, weil dann einfach das komplette Organ mitunter befallen ist und da müsste ich das komplette Organ entnehmen und das mag vielleicht, wenn eine Niere befallen ist, dann wird das funktionieren, aber wenn beide befallen sind, dann wird es schon ein bisschen schwieriger oder auch die Leber zum Beispiel. Das heißt, wenn Beispiel Darmkrebs, wenn Darmkrebs streut, dann als erstes in die Lymphknoten, dann in die Leber, weil die über die Fortader dort in die Leber gehen. Das heißt, wenn nur ein Leberlappen betroffen ist, dann kann man versuchen, den zu entfernen, wo dann mehrere Metastasen sind. Aber wenn dann beide Leberlappen befallen sind, dann hat man eigentlich keine Therapiemöglichkeiten mehr, weil einfach die Zahl der Metastasen zu groß ist. Kann natürlich nur versuchen, dann durch Bestrahlung oder auch durch Chemotherapie da was zu machen. Aber es zeigt sich eigentlich, das heißt, wenn Metastasen aufgetreten sind, dass ich eigentlich nur noch so eine palliative Medizin, Therapie dort anwenden kann. Das heißt, ich kann natürlich versuchen, durch eine geeignete Therapieverfahren, dass da die Metastasen schrumpfen. Aber die Erfahrung lehrt, dass doch es häufig dann nicht gelingt, dann auch die Metastasen wirklich zu eliminieren.
Was machen die denn da eigentlich genau? Nehmen die jetzt im Prinzip nur den anderen oder sagen wir mal, hindern die normalen Zellen an ihrer regulären Arbeit? Also dass die, wenn eine Leber befallen ist, dass sie dann einfach nicht mehr als Leber funktionieren kann, weil die alles, was man an Energie und sonst was reinsteckt, wird einfach irgendwas anderes.
Ja, so kann man sich das vorstellen. Also letzten Endes wird es dann so sein, dass einfach die Metastasen zu groß sind. Das heißt, dass natürlich dann normales Lebergewebe dann möglicherweise auch ja, abstirbt oder einfach ja, durch mechanische Kräfte da die Leber nicht mehr ihre Funktion ausüben kann, dass zum Beispiel dann Gallenwege blockiert werden, dass sich dann Gallenflüssigkeit in der Leber staut und zur Folge hat, dass dann Lebergewebe abstirbt.
Aber es ist nicht so, dass eine Vergiftung oder sowas passiert, also dass die jetzt ihr Milieu so verändern, dass nichts mehr funktioniert.
Nee, nicht, dass ich wüsste.
Mhm. Also mehr eine Raumverdrängung.
Es ist mehr eine Raumverdrängung oder man weiß es zum Beispiel bei auch bei Brustkrebs, das geht nicht nur in die Leber, sondern auch zum Beispiel ins Knochenmark. So ein anwächst, ne, dann wird auch das Knochenmark irreparabel zerstört, was eben auch zur Folge, dass dann zum Beispiel in das Blutbindesystem geschädigt wird oder dass auch letztlich dann, weil nicht nur das Knochenmarkgewebe, sondern auch der Knochen geschädigt wird, dass dann möglicherweise Läsionen auftreten, dass einfach dann der Knochen dünn wird und bricht. Aber letztendlich ist es so, dass die Metastasen, das Tumorgewebe, weil es sehr viel Energie braucht, dann auch wirklich die Energie, die der Körper bekommt, wirklich dann quasi für sich beansprucht und dass eben so vieles dann dazu führt, dass also letztlich dann die Metastasen für den, dann letztlich dann die Todesursache sind. Mhm.
Also was nochmal vielleicht die Besonderheit, von der Sie vorhin gesprochen haben, war, dass Sie festgestellt haben, dass Tumorgewebe, das Tumorgewebe dem entzündeten Gewebe gleicht. Das hat Virchow vor 150 Jahren schon herausgefunden. Mhm. Damit konnten Sie jetzt keine Punkte mehr machen. Aber Sie haben herausgefunden, dass die Stammzellen mit dem Tumorgewebe
fusionieren.
Verbinden, fusionieren.
Genau.
Das ist ja an sich schon ein bisschen was, wo der Laie schon nicht mehr richtig mitdenken kann, weil wir ja in der Schule und so weiter reden wir auch von Zellteilung, von Wachstum, Meiose, Miose, das wird einem ja irgendwie da eingebläut. Aber dass Zellen auch wieder zusammenkommen, den zweiten Teil der Geschichte, der wird ja in den meisten der Schule gar nicht mehr beigebracht.
Dann. Ja, doch, eine wichtige Zellfusion wird natürlich beigebracht, das ist die Fusion zwischen Spermium und Eizelle. Das ist ja die Zellfusion. Das heißt, das Spermium.
Stimmt, ich habe gelogen. Entschuldigung, liebe Lehrer.
Das Spermium verschmilzt mit der Eizelle. Die beiden Zellen fusionieren. Und man weiß mittlerweile, dass die Zellfusion auch bei vielen anderen physiologischen Prozessen eine Rolle spielt. Das fängt an bei der Plazentabildung, also der Mutterkuchen, wo der Embryo über die Nabelschnur mit verbunden ist. Auch da fusionieren einige Zellen. Und das scheint auch sehr wichtig zu sein, damit die Plazenta überhaupt ihre Funktion überhaupt wahrnehmen kann, ausüben kann. Mhm. Ich hatte es vorhin schon mal gesagt, dass man bei der Skelettmuskulatur, dass da auch Zellen miteinander fusionieren, sodass dann mehrkernige Skelettmuskelzellen entstehen.
Bringen Sie ruhig weiter. Okay. Ich versuche hier gerade rauszukriegen, warum es vielleicht kratzen könnte. Genau. Ich habe noch keine Vorstellung.
Ja. Also bei der Skelettmuskulatur, da fusionieren Zellen. Aber man weiß zum Beispiel auch, dass bei der Knochenbildung, das ist die sogenannten Osteoklasten, das sind knochenabbauende Zellen, die, das heißt, wenn zum Beispiel ich mir einen Oberschenkelknochen gebrochen habe, dann haben wir zum einen Zellen, die neuen Knochen bilden. Allerdings muss dann hinterher muss auch Zellen geben, die zu viel neu gebildeten Knochen wieder abbauen. Das sind die Osteoklasten und die entstehen auch durch Zellfusion aus Makrophagen. Und das ist letzten Endes auch etwas, wo man dann gesagt hat, ja gut, wenn das in physiologischen Prozessen stattfindet, dann kann das doch eigentlich auch in pathophysiologischen Prozessen stattfinden, wie zum Beispiel eben bei der Fusion zwischen Tumorzellen und anderen Zellen. Und gerade unter dem Aspekt, dass die Zellfusion auch bei der Geweberegeneration eine wesentliche Rolle spielt, dass dann zum Beispiel meine hämatoidischen Stammzellen die Eigenschaften von Leberzellen annehmen und dadurch die Leber regenerieren können. Und letztlich die hämatoidische Stammzelle mal ganz profan gesprochen, dass sie unterscheidet jetzt nicht, ist eine Tumorzelle, damit darf ich nicht fusionieren. Ich darf jetzt nur mit einer nicht entarteten Zelle fusionieren. Das so läuft es ja im Körper nicht ab, sondern das sind einfach so elementare Mechanismen. Das heißt, ich habe eine Gewebeschädigung, habe eine Entzündungsreaktion und das führt dazu, dass Zellen des Immunsystems und je nachdem, wie stark diese Entzündungsreaktion ist, auch meine hämatopoetischen Stammzellen oder auch mesenchymale Stammzellen aus dem Knochenmark rekrutiert werden, in diesen Entzündungsherd einwandern, um dort letztlich Regeneration zu betreiben. Und da wird dann nicht unterschieden zwischen Tumorgewebe und normalem Gewebe. Und das Problem ist eben beim Tumorgewebe, dass bei der Fusion dann Zellen entstehen können, die neue Eigenschaften besitzen, die mitunter eine höhere Malignität nach sich ziehen können und zum Beispiel auch ein anderes Migrationsverhalten. Also gerade schon gesagt, Migration von Tumorzellen ist wichtig, damit die Zellen letztlich Metastasen bilden können. Und man weiß auch ungefähr auch so 10 Jahren, dass man hat sich lange gefragt, Gedanken gemacht über den sogenannten Organotropismus. Das, damit meint man, dass bestimmte Tumoren in bestimmte Organe metastasieren. Also Darm, Kolonkarzinom, Darmkrebs, dann vornehmlich in die Leber und in die Lunge später. Oder Brustkrebs in Lunge, Leber, Knochenmark und Gehirn. Dann haben sie gefragt, ja, warum metastasieren sie ausgerechnet ins Knochenmark? Die können doch auch in den Magen metastasieren oder in die Bauchspeicheldrüse. Und hatte erst gedacht, ja, vielleicht ist es so, dass irgendwie in der Leber und in der Lunge die Bedingungen für Brustkrebszellen vielleicht besser sind als im Magengewebe. Und man hat dann seit 10 Jahren, weiß man, dass Chemokine maßgeblich an der Metastasierung von Tumorzellen beteiligt sind. Ich habe es gerade schon gesagt, Chemokine, das sind Faktoren, die eigentlich bei der, unter anderem bei der Entzündungsreaktion eine Rolle spielen, dass zum Beispiel Makrophagen in Richtung Entzündungsherd gelockt werden, um dort aktiv hinzumigrieren. Man weiß aber auch, dass Tumorzellen auch auf diese Chemokine ansprechen. Und man weiß seit 10 Jahren oder seit 11 Jahren, dass zum Beispiel auch diese Interaktion mit einem bestimmten Chemokin, die letztlich dafür verantwortlich ist, dass das Brusttumore bevorzugt ins Knochenmark oder in die Leber oder in die Lunge metastasieren. Und da gibt es auch in den Staaten auch schon entsprechende Ansätze, wo man versucht, diese Interaktion zu verhindern, um dadurch auch die Metastasierung zu unterdrücken oder zumindest zu verlangsamen. Und was wir jetzt haben zeigen können bei mir in der Gruppe, ist zum Beispiel, dass durch die Fusion zwischen Tumorzellen, und in dem Fall haben wir jetzt Gewebestammzellen genommen, das waren jetzt Bruststammzellen, weil wir uns auch auf das System Brustkrebs spezialisiert haben, dass dann Zellen hervorgehen, Hybridzellen, also Fusionszellen hervorgehen, die auf einmal in der Lage sind, auf bestimmte Chemokine zu reagieren, die mit der gerichteten Metastasierung in Verbindung stehen. Das ist jetzt ein anderes Chemokin, was eher mit der Lymphknotenmetastasierung in Verbindung gebracht wird. Aber an diesem Beispiel sieht man, was tatsächlich bei der Fusion entstehen kann. Nämlich gerade bei der Fusion zwischen Stammzellen, jetzt mal allgemein gesprochen, und Tumorzellen, dass neue Zellen nach vorne gehen, die neue Eigenschaften haben, die möglicherweise mit der Metastasierung in Verbindung gebracht werden. Die haben andere Migrationseigenschaften, also andere Wanderungseigenschaften als die ursprünglichen Tumorzellen. Und das könnte eine Erklärung sein, warum überhaupt Zellen sich vom Primärtumor ablösen. Es ist bislang eigentlich noch nicht verstanden, warum überhaupt Zellen sich vom Primärtumor ablösen.
Wo kommen die Metastasen her?
Genau, wo kommen die her? Mhm. Was für Gründe gibt es, dass diese Zellen sich überhaupt ablösen? Das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein.
Das ist dann, ich verstehe das jetzt so als wirklich Grundlagenforschung. Also Sie gehen noch gar nicht so weit, dass Sie sagen, das ist jetzt der vermutete Mechanismus und wir gehen den Schritt weiter und versuchen den irgendwie zu unterbinden, sondern Sie wollen erstmal nur den Mechanismus nach Möglichkeit nachvollziehen, beweisbar machen, in Anführungszeichen.
Genau, also momentan ist noch eine Grundlagenforschung, wobei man muss dazu sagen, dass über den Prozess der Zellfusion auch relativ wenig bekannt ist. Also man weiß, es funktioniert.
Menschen werden aber, geboren, ja.
Menschen werden geboren, es muss funktionieren.
Irgendwie geht's.
Und man weiß aber, Entschuldigung. Kleinen Frosch im Hals. Man weiß aber letzten Endes nicht, welche Moleküle daran beteiligt sind. Also wie die Zellen zueinander finden. Also es ist ja nicht so, die sitzen sich da gegenüber, sondern die müssen auch aufeinander letztlich zugehen und miteinander interagieren, damit sie dann miteinander verschmelzen können. Das ist im Prinzip wie beim Spermium auch. Das muss eben zur Eizelle schwimmen. Ne? Mhm. Sondern sitzt ja nicht dann irgendwo da und wartet jetzt, warten wir mal, bis die Eizelle vorbeikommt, sondern die müssen aktiv aufeinander zugehen.
Ja, gibt es da nicht so ein Veilchenduft oder so?
Genau, ja, ja, das hat auch der Professor Hart aus Bochum gezeigt, dass sie möglicherweise so ein Veilchenduft aussenden, worauf die Spermien dann reagieren.
Ja, das ist wirklich so. Wir reden keinen Quatsch. Ja.
Das ist sehr, sehr spannend, was er. Also er hat einen sehr, sehr interessanten Vortrag gehalten und das war wirklich sehr, sehr spannend. Ist sogar sehr wahrscheinlich möglicherweise so, dass auch vielleicht da auch was in der Tumormetastasierung möglicherweise auch mitspielt. Aber das Problem ist einfach bei der Zellfusion, man weiß bislang nur eine Handvoll von Molekülen, die irgendwie an der Fusion beteiligt sind, aber hat es noch nicht so richtig greifen können. Aber das wäre natürlich der nächste Schritt und was wir auch versuchen wollen, natürlich zu schauen, also welche Moleküle sind daran beteiligt. Und wenn ich ein bestimmtes Molekül identifiziert habe, was passiert denn, wenn ich dieses Molekül blocke? Mhm. Kann ich dann noch die Zellfusion blocken? Mhm. Und das wäre natürlich auch was, wo man dann
in den Mechanismus eingreift.
Wenn man in den Mechanismus eingreift, vielleicht auch hinsichtlich irgendwann mal, aber das ist natürlich ein bisschen Zukunftsmusik, wo man vielleicht dann auch die Fusionsrate in den Tumoren unterdrücken kann, was möglicherweise vielleicht auch einen besseren Verlauf für die Patienten zur Folge haben könnte. Aber das wird der nächste Schritt sein, dass wir uns jetzt ein bisschen darauf konzentrieren wollen, auch zu schauen, also welche Moleküle sind daran beteiligt. Das heißt, können wir überhaupt diese Moleküle identifizieren? Und da werden wir auch noch in diesem Jahr mit den entsprechenden Versuchen anfangen und die auch hoffentlich dann erfolgreich sein werden.
Was mich allerdings ein bisschen wundert die ganze Zeit, Stammzellentherapie und so weiter, das ist ja, inzwischen ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden, aber es ging ja mal eine Zeit lang sehr durch die Medien. Mhm. Und bei mir war so ein bisschen der Eindruck hängen geblieben, Stammzellen sind so ein Wundermittel, das wird außerhalb des Körpers angerührt, wie auch immer. Und dann der Patient, dem Patienten an die Stelle eingespritzt oder so, wo eben der Schaden ist. Und genau. Die wissen dann von sich aus, was sie zu tun haben, weil die ja so Alleskönner sind. Die können sich halt in das verwandeln, was gebraucht wird. Und dadurch wird also dann Heilung erzeugt. Und das Problem, was dann diskutiert wurde, war ja eher, wie kommen wir an diese Stammzellen ran? Weil es ja ethische Probleme gibt, die da zu besorgen.
Vor allem
diese embryonalen, da war ja dann, ob man alles, was man schon hatte, vernichten muss, ob man bis zu einem gewissen Stichtag das benutzen darf. Und manche Länder entscheiden so, manche wieder anders. Und dann haben die einen Forscher gesagt, ja, wenn das andere Land aber, dann haben die einen Vorteil und wir nicht. Aber das war so alles immer, außerhalb des Körpers wird angerührt und dann appliziert irgendwie da, wo es gebraucht wird. Alles, was Sie beschreiben, das sind ja körpereigene Vorgänge. Oder habe ich das jetzt irgendwie einen entscheidenden Schritt verpasst?
Nein, das sind schon körpereigene Vorgänge.
Das ist gar nichts mit von außen kommend und so.
Nein, das hat jetzt mit außen nichts zu tun. Aber das ist natürlich die Stammzelltherapie wird sicherlich in Zukunft eine große Rolle spielen. Einfach für regenerative Zwecke. Das heißt, bei neurodegenerativen Erkrankungen oder auch bei anderen Erkrankungen, dass man die möglicherweise dann durch Stammzellen therapieren kann, wofür es heute noch keine Therapieverfahren gibt. Und das war zum Beispiel auch ein Grund, warum diese Erkenntnis, dass diese meine hämatopoetischen Stammzellen, meine Knochenmarkstammzellen, allgemein gesprochen, in der Lage sind, sich auch in andere Gewebe zu entwickeln, dass das vor 10 Jahren, 15 Jahren wie so eine Bombe eingeschlagen ist. Das hat natürlich sehr, sehr viele Hoffnungen geweckt, weil meine Knochenmarkstammzellen, da komme ich ohne weiteres dran. das ist kein Problem. Ich kann mir die entweder direkt aus dem Knochenmark isolieren, durch letztlich ja durch Aspiration. Das heißt, ich ziehe die da raus mit einer Nadel. Oder was viel schonender ist, ich nehme 6 Tage lang ein gewisses Medikament, was zur Folge hat, dass meine Zahl an Knochenmarkstammzellen im Blut ansteigt und dann filtere ich die Zellen raus. Es gibt auch tatsächlich solche Ansätze, wo man eigene, also autologe Stammzellen verwendet für regenerative Zwecke, zum Beispiel um den Herzmuskel zu regenerieren nach Herzinfarkt. Da gibt es Studien, die da betrieben werden. Die Datenlage, muss allerdings sagen, ich habe das auch nicht mehr so stark verfolgt, aber mein Kenntnisstand ist, dass es nicht so einheitlich ist. Es gab mal eine Studie, die gezeigt hat, ja, das funktioniert und ich habe irgendwie über 70% Regeneration. Das hat man in einem Tiermodell gemacht. Und 2 Jahre später gab es dann 2 Studien, die gesagt haben, das, was ihr da gemessen habt vor 2 Jahren, das stimmt überhaupt nicht. Aber wie es auch sei, es gibt diese Studien und zumindest scheint es da kurzfristige Effekte zu geben, dass zumindest die Pumpleistung des Herzens sich da verbessert hat. Also Langzeitstudien, da gibt es wohl eher keinen Unterschied zwischen einer Placebo-Gruppe und dem behandelten Patienten. Trotzdem, man darf natürlich gespannt sein, was diese Therapien auch zukünftig bringen werden. Man muss natürlich andererseits auch sehr, sehr vorsichtig sein. Zum einen natürlich erstmal, welche Zellen nehme ich. Diese Knochenmarkzellen, da hat man jetzt erkannt, dass die doch nicht so potent sind, wie man das eigentlich erhofft hatte. Mhm. Dem Motto, ich nehme die Zellen raus und kann damit jedes Gewebe regenerieren. Dann gab es in Düsseldorf eine Firma, Excel genannt, also X und Cell, das ist eigentlich eine niederländische Firma, die sich niedergelassen hat, die haben solche Stammzelltherapien gemacht. Auch mit der Versprechung, ich nehme dir die Zellen raus, deine eigenen, spritzt die ins Gehirn oder ins Auge und ja, so nach dem Motto, Lahme werden wieder gehen können und Blinde werden wieder sehen können. Ist auch 1-2 Mal durch die Presse gegangen, weil bei diesen Therapieformen nämlich dann auch Menschen verstorben sind. Und da muss man ganz klar sagen, dass die, wenn man sich mal die Internetseite angeschaut hat, haben da, was ich glaube, 20, 25 verschiedene Krankheitsbilder beschrieben, die man damit mit den eigenen Stammzellen therapieren kann. Das ging, glaube ich, bis hin zu Erektionsstörungen hätte man damit auch angeblich therapieren können. Also Fakt ist letzten Endes, das ist alles Charlatanerie gewesen. Es gibt einfach keine experimentellen Belege, dass das tatsächlich auch funktioniert. Die haben einfach mit der Verzweiflung der Menschen, die dorthin gekommen sind und wirklich dann Geld auf den Tisch gelegt haben, haben die Geld verdient. Was wirklich ganz, ganz schlimm ist und das, die sind auch zum Glück geschlossen worden. Auch auf Druck des Kompetenznetzwerks Stammzellforschung, was ja hier in Nordrhein-Westfalen verankert ist.
Dessen Sprecher Sie sind?
Ich bin für den Standort Witten der Sprecher, die sich auch massiv dafür eingesetzt haben, dass dieser Laden geschlossen wird, wo man auch wirklich sagen muss, zu Recht. Andererseits, es gibt natürlich jetzt andere Stammzellquellen, wie wir angesprochen hatten, die embryonalen Stammzellen, die natürlich aufgrund ihrer Natur sich wirklich in jedes Gewebe entwickeln können, weil die dafür ausgelegt sind, weil letztlich aus den embryonalen Stammzellen der Körper entsteht. Das heißt, die müssen natürlich diese Eigenschaften haben. Problem ist natürlich, sind ethisch bedenklich, weil ein werdendes Leben ja zerstört wird. Ein weiteres Problem ist natürlich, dass ich bislang es noch nicht möglich ist oder nur in bedingtem Maße möglich ist, meine eigenen embryonalen Stammzellen zu generieren. Das heißt, wenn ich auf einen Spender zurückgreifen müsste, dann müsste ich mich immunsupprimieren, weil mein Immunsystem natürlich diese Spenderzellen als fremd erkennt.
Vergleichbar bei einer Organspende?
Genau, vergleichbar bei einer Organspende und dann diese fremden Zellen eliminieren würde. Das heißt, ich müsste immunsupprimiert werden. Ein weiteres Problem, was man aus den Anfangszeiten, wo man mit diesen embryonalen Stammzellen Regenerationsprozesse untersucht hat, war, ich kann die nicht so ohne weiteres zum Beispiel ins Gehirn spritzen. Man hatte auch gedacht, gut, also ich habe meine embryonalen Stammzellen, die spritze ich ins Gehirn und dann habe ich mein Gehirnmilieu und dann werden die zu Nervenzellen. Das stimmte nicht ganz, sondern die haben sich zu Teratomen, zu Keimzelltumoren entwickelt. Und das ist auch ein Problem bei embryonalen Stammzellen. Das heißt, ich kann die nicht undifferenziert verwenden, sondern ich muss sie außerhalb des Körpers differenzieren, sich entwickeln lassen, zum Beispiel in Nervenzellen, und kann die dort erst dann erst implantieren. Es gibt Studien, die zeigen, dass, wenn ich das so mache, dass das auch tatsächlich funktioniert. Also man hat dann, es gibt, glaube ich, Studien an Parkinson-Mäusen, wo man wirklich zeigen konnte, dass dann bestimmte Gehirnareale durch embryonale Stammzellen, die zuvor dann in bestimmte Neurone, Nervenzellen entwickelt worden sind, differenziert worden sind, dann tatsächlich wieder die Funktion auch übernehmen können. Im Tiermodell klappt vieles. Wann es letzten Endes so sein wird, wenn man das auch am Menschen ansetzen kann, das wird man sehen. Also wo man jetzt eher dazu hingeht, ist, seine eigenen sozusagen embryonalen Stammzellen herzustellen, künstlich. Das sind die sogenannten induzierten pluripotenten Stammzellen. Das heißt, ich nehme normale Hautzellen und die kann ich durch ein bestimmtes Verfahren zurückdifferenzieren und bekomme dann Zellen, die im Prinzip wie zu 99,99% wie embryonale Stammzellen sind. Die sind ethisch unbedenklich, weil ich muss ja kein werdendes Leben zerstören. Das heißt, ich nehme einfach eine kleine Haut, stanze ein Stück Haut raus, wo ich dann die Zellen raus isoliere und habe dann aber auch Zellen, die sich wirklich auch in jedes Gewebe differenzieren lassen können. Das wird meines Erachtens eher der Weg sein, den man zukünftig dann für Stammzelltherapien verwenden wird. Wobei, und das ist sicherlich auch ganz interessant, es ist ja nicht so, dass in jedem Land die Arbeit mit embryonalen Stammzellen verboten sind. Das heißt, hier in Deutschland oder ich sage jetzt mal Europa allgemein, wobei das auch nicht so ganz stimmt, es ist ja von Land zu Land unterschiedlich, aber wir haben ja hier, lässt sich ja nicht abstrahlen, eher den christlichen Glauben. Und der christliche Glaube ist ja der Auffassung, das heißt, wenn die Eizelle befruchtet ist, dann empfängt die befruchtete Eizelle bereits die Seele. Das heißt, dann ist bereits ein Individuum entstanden. Ob daraus jemals ein Individuum wird, ob sich das in der Gebärmutter einnistet, ob dann letztlich die ganze Embryonalentwicklung so abläuft, wie sie ablaufen sollte, ist einmal dahingestellt. Aber das ist so die Auffassung. Deswegen dürfen wir in Deutschland, dürfen zum Beispiel in Deutschland keine eigenen embryonalen Stammzellen generiert werden. Das ist verboten. Es ist auch so, dass bei In-vitro-Fertilisation die befruchteten Embryonen nur eingefroren werden dürfen, wenn letztlich zwar das Spermium bereits in der Eizelle ist, aber letztlich noch wirklich räumlich voneinander getrennt ist. Also das ist noch nicht selbst in die Eizelle eingedrungen. Das heißt, man hat wirklich sozusagen eine zweikernige Zelle und das wird dann eingefroren. In anderen Ländern wie zum Beispiel oder bei anderen Glaubensrichtungen wie im Judentum oder auch im Islam, da darf man mit embryonalen Stammzellen arbeiten, weil dort der Embryo erst mit dem Tag 40, glaube ich, da die Seele empfängt. Und erst dann hat man ein Individuum. Und deswegen ist es in diesen Ländern ethisch unbedenklich, embryonale Stammzellen herzustellen und auch damit zu arbeiten. Na gut, wir dürfen in Deutschland auch damit arbeiten, das heißt, wir dürfen keine eigenen herstellen, sondern müssen die importieren und auch nur die embryonalen Stammzellen, die bis zu einem gewissen Stichtag entwickelt worden oder hergestellt worden sind.
Das ist ein bisschen so eine Krücke eigentlich.
Also man kommt letzten aus diesem, Endes so eine Krücke. Aus diesem
Spannungsfeld irgendwie gar nicht so richtig
man raus. Man kommt da nicht raus. Ist gut, ich meine, ich bin natürlich christlich erzogen, ich bin aber auch Wissenschaftler. Ja. Das ist natürlich immer, man sieht beide Seiten der Medaille. Sagt natürlich auch, okay, es gibt mittlerweile andere Verfahren, wie ich diese wie eigene oder quasi embryonalen Stammzellähnliche Stammzellen herstellen kann. Andererseits sage ich mir dann auch, ja, das ist gut, mit anderen ja, Organismen, also mit Mäusen und mit Primaten und so weiter, da wird das auch mitgemacht. Gut, dann sagt man, das ist ethisch unbedenklich, sind nicht vergleichbar mit Menschen, aber dann sage ich mir auch, gut, wenn ich jetzt hier eine humane embryonale Stammzelle habe, die ist von außen nicht mit einer Maus-embryonalen Stammzelle von außen nicht zu vergleichen. Und die Frage ist natürlich immer, entsteht da wirklich ein aus einer befruchteten Eizelle tatsächlich ein Individuum, ja oder nein? Aber da bin ich auch froh, dass ich mich nicht um solche Fragen da Gedanken machen muss, sondern da eher meine Nische da gefunden habe, was ich bearbeite.
Was sind Ihre Werkzeuge? Ist so ein Labor, also wie stelle ich mir das eigentlich vor? Also wenn Sie gerade sagen, ich stanze mir da so ein Stück Haut raus und dann lege ich das in eine Petrischale, das wird gefüttert und gefiltert. Und
so kann man sich das vorstellen, ja. Also wir arbeiten
gehegt und gepflegt.
Genau, das heißt, wir haben arbeiten mit Zellen oder Zelllinien, die etabliert worden sind. Die kann man käuflich erwerben. Und in der Regel sind das dann aus Tumoren entwickelte Linien, die bestimmte Eigenschaften haben, die sich die Wissenschaftler, mich eingeschlossen, dann zunutze machen. Und die kommen sozusagen in eine, ja, nicht in eine Petrischale, sondern eine Zellkulturflasche, die bekommen Medium, werden bebrütet bei 37 Grad und wachsen dann fröhlich vor sich hin. Und mit diesen Zellen machen wir dann unsere Experimente. Und das eine, haben wir vorhin auch schon mal angesprochen, ist eben die Zellwanderung, was wir untersuchen. Und dazu betten wir die, also wir haben bei uns im Institut wurde ein Migrationsassay entwickelt, ein spezieller, wo wir die Zellen letztlich in so eine bindegewebsähnliche Matrix einbetten. Also wir sehen, das Ganze wird dann unter einem Mikroskop gelegt, auch auf 37 Grad temperiert und dann im Zeitraffermodus gefilmt. Und man sieht dann tatsächlich, wie die Zellen sich bewegen. Man sieht dann teilweise sogar, je nachdem wie die Auflösung ist, wie das Präparat ist, wie die Zellen sich wirklich an den Fasern festhalten, da entlanghangeln oder unter einer Faser hindurch wandern. Immer wieder spannend zu sehen, was da passiert. Also wo man wirklich sieht, ja, die Zellen, das kann man sich dann wirklich vorstellen, dass auch tatsächlich diese Zellen in der Lage sind, zu wandern. Also viele Assays oder Anwendungen, die man hat, da sieht man im Grunde nicht, was in den Zellen passiert, sondern dann habe ich in meiner Petrischale meine Zellen, gebe irgendwie eine Substanz drauf und gucke, schließe die Zellen auf und schaue dann letztlich in dem Aufschluss nach, was da in den Zellen passiert ist. Das ist alles immer sehr indirekt. Und diese Migration oder gerade diesen Assay, den wir der bei uns am Institut etabliert worden ist, da kann man sich das eben wirklich sehr bildlich im wahrsten Sinne des Wortes vorstellen, was mit den Zellen passiert, sondern wirklich, man sieht, die Zellen bewegen sich und wenn ich dann bestimmte Faktoren drauf gebe, dann sehe ich tatsächlich, ja, die Zellen bewegen sich schneller oder auch langsamer und das ist ja, ein sehr, sehr schönes System.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Weil es wirklich so ein bisschen handhaft haltbar ist.
Sie schauen darauf wie auf so einen Rudel Hundewelpen sozusagen.
So die ungefähr,
verballen, ja, genau. Nur ein bisschen genau. Langsamer.
Genau.
Das ist ja spannend. Mhm. Ja, klasse. Darf man denn in Ihrem Büro, in Ihrem Labor essen?
Nee, natürlich nicht. Also wir haben drei S1-Labore, so heißt es. Das heißt, wir haben da arbeiten im Behördendeutsch mit gentechnisch veränderten Organismen. Das heißt, wir bringen zum Beispiel fremde DNA, also Erbinformationen in einen Organismus rein. Der Gesetzgeber hat gesagt, dafür braucht man bestimmte Labore. In diesen Laboren, aber natürlich auch in den anderen Laboren, ist natürlich einfach verboten, da zu essen, zu trinken, zu rauchen, rauchen sowieso. Das geht natürlich nicht.
Klar. Also einerseits, um die Apparaturen dort nicht zu verunreinigen, aber auch um sich selber zu schützen.
Natürlich, genau. Forum, ne? genau.
Ich komme drauf, weil ich vor 2 Tagen eine wunderschöne Meldung von Deutschlandradio Forschung aktuell. Aus Stammzellen sollen einmal Frikadellen werden. Ich möchte gerne wissen, wie die Forscher das da schaffen wollen, wenn sie nämlich
zum Beispiel nicht essen. Ich habe es gelesen.
Haben Sie auch gesehen? Mit Hilfe von Stammzellen aus Rindermuskeln soll Fleisch gewonnen werden. Das Gewebe aus dem Labor soll einmal so schmecken und aussehen wie echtes Fleisch, kündigte ein Mensch von der Universität Maastricht an.
Naja, wenn man es aus Tofu auch schon Frikadellen herstellen kann, die wohl tatsächlich so schmecken wie normale Frikadellen. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes, als natürlich, was jetzt im Körper passiert. Das heißt, ich habe meine Stammzellen, die auf den Muskelfasern sitzen und wenn die miteinander fusionieren, dann bilden sich neue Muskelfasern. Und das, was die dort machen, wird nichts anderes sein. Das heißt, sie wollen versuchen, dass die Zellen miteinander fusionieren, dann entstehen Muskelfasern und dann habe ich mein Fleisch. Ganz profan. Ist abgefahren. Ich bin auch mal wieder überrascht, also in welche Richtung da die Stammzellforschung geht, aber bin mal gespannt.
Ja, das scheint so, also ich habe es heute Morgen ein bisschen überlegt, Stammzellforschung in der Biologie oder in der Medizin, das scheint sowas wie das Elektroauto der Autoindustrie zu sein. Also da dreht sich irgendwie alles im Moment rum und man weiß aber noch gar nicht so genau, ob das jetzt die Lösung überhaupt ist für die Probleme, die man damit meint, lösen zu können.
Das wird sich natürlich erst in meinem Nachhinein zeigen, aber man ist natürlich dann, entwickelt sich dann wirklich so ein Hype. Man sieht, die Zellen können was, wovon man vorher überhaupt nicht geträumt hat, dass sie können, und dann stürzen sich alle da drauf. Dann haben wir natürlich einen wahnsinnigen Wissenszuwachs. Sieht auf einmal, das funktioniert tatsächlich. Aber es ist dann immer so, je mehr ich in Erfahrung bringe, umso mehr sehe ich dann auch oder reift dann die Erkenntnis daran, dass es eben nicht so einfach ist, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe. Dann sieht man, dass meine Stammzellen aus dem Knochenmark eben doch nicht so potent sind, wie ich mir das anfangs vorgestellt habe. Also, gut, die können Muskel machen Leber, das funktioniert, aber am Herzmuskel, hätte ich mir doch ein bisschen besser vorgestellt. Ja, und so kommt es. Aber dann sucht man natürlich, dann versucht man natürlich herauszufinden, warum funktioniert das nicht? Kann ich das irgendwie beeinflussen, dass es vielleicht doch besser wird und. Und so entwickelt sich das ganze Feld natürlich weiter. Es bläht erstmal so ein Ballon, es bläht sich auf, irgendwann macht es Peng und dann kristallisieren sich eigentlich so bestimmte Kernfragestellungen und Kernfächer daraus, wo man sagt, so jetzt müssen wir es nochmal ein bisschen in Ruhe und gezielter und konkreter und müssen wir dann der ganzen Sache nachgehen.
Wie finanzieren Sie Ihr Labor? Ist das alles vom Hause finanziert? Oder machen Sie irgendwie Drittmittel? Wie machen Sie das?
Nein, also wir sind natürlich Drittmittel und wir in der Immunologie sind in der glücklichen Lage, dass das Institut durch eine Stiftung gefördert wird, das ist die Fritz-Benner-Stiftung in München, die seit mehreren Jahren das Institut fördert, sprich mit Geld, aber auch mit Großgeräten. Und ohne dies wäre es auch nicht möglich, die Forschung zu betreiben, so wie wir sie machen. Natürlich auch, was dabei rauskommt, sprich Publikation. Aber nichtsdestotrotz sind wir natürlich dabei, auch eigene Drittmittel einzuwerben. Das heißt einfach Anträge schreiben bei der DFB, DFG, sag ich, DFB sag ich schon, DFG.
Wäre schön. Sehr schön.
Vielleicht haben sie auch eine Stiftung. Mal schauen.
Wenn Sie Muskelfasern aufbauen?
Vielleicht bietet sich ja vielleicht ein neues Betätigungsfeld an. Nein, also wir sind natürlich dabei, einfach Drittmittel dann rein einzuwerben, um unsere Forschung letztlich auch finanzieren zu können.
Ja, was ich hier gesehen habe in Medizinaspekte, dass Sie sogar aus Amerika gefordert
werden. Ja, das war mal ein Grant, den ich aus den Staaten erhalten habe, die meine Forschung dann auch über 3 Jahre gefördert haben.
Das ist eher unüblich, ja?
Das ist eher unüblich, ja. Da hatte ich auch vom bekannten Wissenschaftler, der in Hamburg war, jetzt ist in Kiel, da den Tipp bekommen, mal versuchen, da was einzureichen, weil die wohl auch immer so Projekte auch aus Europa fördern und das eigentlich nicht so bekannt sei. Und da habe ich dann den Glück gehabt und wirklich den Zuschlag bekommen, worüber ich mich natürlich auch sehr gefreut habe.
Ja, da kann man ja noch gratulieren. Ich weiß nicht, wie lange das
ist. Schon ein bisschen länger.
Eine Weile her.
Schon aber ein bisschen immerhin. Was her, aber
ja, jetzt haben wir einen ziemlich langen fast 2 Stunden langen Streifzug durch die Immunologie gemacht, durch Ihre Arbeit. Sehr spannend. Und man merkt Ihnen an, dass Sie voll im Thema sind, dass Sie da voller Begeisterung drüber sprechen und noch voller
auch,
Neugier stecken eigentlich auch.
Muss man auch sein. Also wenn man nicht mehr neugierig ist, dann könnte ich auch aufhören zu arbeiten. Dann müsste ich was anderes machen. Denn das ist letztlich auch die Motivation. Also das heißt, wenn ein Projekt beendet wurde, das heißt eine Fragestellung beantwortet wurde, dann habe ich gleich 10 neue Fragen, die dabei aufgestanden sind bei der Beantwortung dieser einen Frage. Und letztlich ist es ja so, man muss irgendwo immer weitermachen, muss neugierig sein, so was gibt es da noch zu entdecken, sonst bräuchte ich keine Forschung zu machen, dann müsste ich irgendwie was anderes machen.
Also das heißt aber auch, dass man immer so ein bisschen unbefriedigt bleibt, weil ja immer aus einer Antwort entstehen wieder 2 weitere Fragen. Also
ja, sicher.
Aber das muss man einfach mitbringen.
Man muss manchmal ein hartes Fell haben, das stimmt. Ein bisschen Durchhaltevermögen. Das ist wohl wahr.
Ja, und ich hörte gestern noch, habe ich mit anderen Kollegen gesprochen, dass gerade in solcher experimentellen Forschung man schon davon ausgehen muss, dass von 10 angesetzten Versuchen ja höchstens 2 was werden. Also 8 verlaufen sich dann irgendwie im Sande, dass es dann doch nicht so geht, wie man sich das gedacht hat. Also das erklärt einerseits, dass sie sagen, man muss belastbar sein, aber andererseits ist es natürlich auch eine Geldfrage. Also
klar,
wenn ein Geldgeber für eine Idee bereit ist zu bezahlen, dann will er eigentlich ja auch den Erfolg.
Natürlich.
Und nicht nur wissen, wir haben es ausprobiert, aber so geht es nicht.
Genau.
Ist für die Wissenschaft ein Gewinn, aber ich glaube für den Geldgeber solches nicht so sehr.
Das Schöne bei der Wissenschaft ist natürlich, man bekommt am Ende immer ein Ergebnis. Und wenn letztlich das Ergebnis rauskommt, was ich zuvor in einer Hypothese formuliert habe, ich die Hypothese bestätigen kann, ist natürlich schön. Wenn ich sie nicht bestätigen kann, dann gut, dann ist es natürlich auch ein Ergebnis, aber das ist natürlich nicht so befriedigend wie das Ergebnis, wenn ich die Hypothese letztlich bestätigen kann. Aber das stimmt schon, man braucht teilweise wirklich mitunter eine sehr hohe Frustrationstoleranz. Muss sich da manchmal auch wirklich durchbeißen, weil es dann auch Täler gibt, wo man macht ein bestimmtes Experiment und man macht es 2-mal und es hat wunderbar funktioniert oder eine bestimmte Methode, von der man weiß, die funktioniert immer. Und dann macht man die und es klappt nichts. Und dann sitzt man da und denkt sich, ja, woran hat es jetzt gelegen? Dann hat man 10 Parameter, an denen man schrauben kann. Und manchmal ist es dann wirklich sehr frustrierend, weil man einfach nicht weiß, woran hat es gelegen. Und mit einem Male funktioniert es wieder. Und man weiß im Endeffekt im Nachhinein nicht, woran hat es jetzt gelegen, was war, hat es. Dann geht man hin, ja, lag es vielleicht am Mondstand oder waren vielleicht doch irgendwelche Wasserwellen. Mal ein bisschen überspitzt formuliert. Aber das sind solche Täler, wo man dann durch muss. Und irgendwann hat man die auch wieder, diese Durststrecken überwunden. Ja, das gehört dazu. Und ist auch so, wenn man diesen Beruf letztlich sagt, dass das ist das, was ich machen möchte, dann ist es letzten Endes auch etwas, was man mitbringen muss. Also wenn ich jemanden habe, der nur frustriert ist und sagt, es klappt alles nicht und ich weiß nicht und ich will nicht mehr, dann muss man sagen, nee, dann muss man wirklich was anderes machen. Das sind so Durststrecken, wo man sich wirklich durchbeißen muss.
Und dann kommt wieder irgendwann der vielleicht auch unerwartete Erfolg.
Also, genau.
Dass man plötzlich auf einer Spur ist, von der man nie gedacht hat, dass man da hinkommt. Ja.
Genau.
Ja, Herr Dietmar, ich denke, dann bringen wir langsam dieses Gespräch zu Ende. Ich hatte noch vorbereitet, aber ich weiß nicht, ob es jetzt funktioniert. Ich vermute, dass diese Datei kann hier nicht wiedergegeben werden. Auch ich habe mit der Technik dauernd zu kämpfen. Ich denke, das ist doch x-mal funktioniert, aber dann steckt man das Kabel rein, das geht doch nicht. Was ich hier vorspielen wollte, auf YouTube kann man vielleicht mal googeln, YouTuben muss man es ja dann sagen, Barberpapa, das deutsche Intro von der Sendung, ich weiß nicht, ob Sie
doch, kennen. Doch, ich gehöre noch zur Generation,
die haben ja
selber noch als Kind im Fernsehen gesehen.
Die haben ja diesen wunderbaren, die Zeile, können sich ändern, wie sie wollen, dick oder dünn, kurz oder lang. Und genau. Als ich bei Stammzellen war, habe ich immer gedacht, die können sich ändern, wie sie wollen. Also im Grunde könnte man sie Barberpapa-Zellen nennen, so, wenn man mal einen passenden Namen bräuchte. Gut. Haben Sie noch einen Wunsch, den Sie äußern? Hier hören ja vielleicht potente Geldgeber zu, dass Sie sagen, kommen Sie mal vorbei. Oder Sie sind ja, haben wir gerade kurz angesprochen, Sprecher von der vom Kompetenznetzwerk Stammzellforschung.
Für den Standort Witten.
Für den Standort Witten. Richten Sie da Ihre Kompetenz an gewisse Kreise oder kann man einfach, wenn man jetzt sagt, ich habe da eine Frage zu Stammzellen, kann ich einfach mal anrufen als einfacher Laie? Also sind Sie auch für den normalen Bürger ansprechbar?
Ich bin auch für den normalen Bürger ansprechbar. Das war zum Beispiel, wie ich letztens ist schon übertrieben, aber vor einigen Monaten dann, das war irgendwie eine Journalistin von der, ich weiß nicht, von der WAZ oder von der WR, die über das Kompetenznetzwerk Stammzellforschung, das ging da um irgendeine Frage und die ist dann über dieses Kompetenznetzwerk Stammzellforschung dann an mich herangetreten. Also ich stehe natürlich für jeden da zur Verfügung, die Fragen haben zu Stammzellen, die können sich natürlich gerne an mich wenden. Mich findet man auf der Uni-Homepage, einfach meinen Namen eingeben, dann kommt hoffentlich mein Konterfei und da sind dann die Kontaktdaten aufgelistet, Telefonnummer, E-Mail, also das ist überhaupt kein Problem, auch für natürlich interessierte Lehrer und ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Otto Normalverbraucher, aber auch für die Presse und alle, die es interessiert, da stehe ich herzlich gern zur Verfügung.
Mhm. Zivildienstleistende gibt es nicht mehr wahrscheinlich
im Institut? Nee, es gibt jetzt noch Buftis, aber bei uns im Institut auch leider nicht mehr. Manchmal wäre es ganz hilfreich, wenn man da noch jemanden hätte.
Würden Sie jemanden nehmen, wenn jemand käme?
Ich würde jetzt nicht Nein sagen. Müsste mal schauen. Müsste mal angucken, ob er, sie, sind jetzt auch Frauen, die das machen dürfen, ob die ein Händchen dafür haben. Also das ist ganz wichtig, wenn man auch diesen Beruf ausüben möchte. Hat eben auch ein bisschen was mit Handwerklichkeit zu tun. Wenn da die Möglichkeit bestünde, dann würden wir uns natürlich auf jeden Fall da Kandidaten anschauen und dann mal schauen, ob er das auch kann und ob er auch hilfreich wäre, da uns unter die Arme zu greifen.
Mhm. Klar. Auch zum Beispiel, um Wartezeiten zu überbrücken, wenn man also aus der Schule gekommen ist und noch nicht studieren
natürlich.
Aber um sich dem Thema zu nähern, Sie sind ja jetzt ein beredtes Beispiel dafür. Sie haben es ja im Prinzip genau so gemacht.
Ja, und wir haben auch häufig, gerade hier von den Wittner Schulen, häufig Schülerpraktikanten, die bei uns im Labor so ein berufsbegleitendes Praktikum machen. Und wir auch sehr viel Wert darauf legen, dass die Schüler oder auch das sind dann Praktikanten von TA-Schulen, die bei uns praktisch arbeiten, aber gerade auch bei den Schülern, wo wir auch sehr viel Wert darauf legen, dass sie wirklich dann auch praktisch arbeiten. Dass sie sagen, nicht nur daneben stehen und sagen, aha, so wird das gemacht, sondern wirklich sagen, ne, jetzt setzt du dich da hin, dann nimmst du deine Pipette in die Hand und dann zeigen wir dir die Arbeitsgriffe und so geht das. Und das ist etwas, was sich in der Vergangenheit wirklich bewährt hat. Also wir haben aller Regelmäßigkeit vielleicht so jährlich im Zweijahresrhythmus haben wir schon Schülerpraktikanten, die dann sich bei uns melden und fragen, hier von den Wittner Schulen, können wir das machen? Oder die dann auch die Info haben von höheren Jahrgängen, wenn du da was machen möchtest, da hast du die Möglichkeit. Und das ist immer wieder schön zu sehen, wie die Schüler, Schülerinnen anfangs immer so ein bisschen zaghaft sind, ja nichts kaputt machen, ja nichts falsch sind, aber dann so sie sind ja nur 2 Wochen da, aber schon zu sehen, dass sie nach 2 Wochen dann schon so ein bisschen selbstbewusster an die Sache gehen und wirklich, wo wir sagen können, ja, wir haben denen was vermittelt. Mhm. Ne? Und auch die Lehrer, die die Schüler dann begleiten, sind dann auch immer sehr, ja, erfreut darüber, dass die Schüler auch wirklich was praktisch gemacht haben. Und das ist natürlich etwas, was sich einfach bei uns auch im Labor anbietet, wo man letztlich auch praktisch arbeiten kann und wo wir allerdings auch sehr viel Wert darauf legen, dass die Praktikanten auch praktisch arbeiten. Mhm. Also es ist ja ein Praktikum und kein
Theoretikum.
Ja. Genau, kein Theoretikum.
Ja. Ist ja nicht immer so ganz, da wird nicht immer so ganz drauf geachtet. Und schön, wenn man also irgendwo hinkommt, wo dann auch schon ein Konzept existiert. Also genau. Das können wir dem Praktikanten zumuten. Schön. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ende dieses Gespräches. Ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Ausführungen.
Ich freue mich, hier zu sein.
Ja. Das fand ich sehr schön. Freut mich, dass es Ihnen gefallen hat. Mir hat es sehr gefallen. Ich hoffe, Ihnen, liebe Hörer, hat es auch gefallen. Ich habe gesprochen mit Herrn Professor Thomas Dittmar von der Fakultät Gesundheit, Department Humanmedizin und dem Institut für Immunologie. Und er hat uns erzählt, wie man an Stammzellen, mit Stammzellen forscht, was es da in seiner Gruppe für Erkenntnisse gibt. Und wir haben auch einen großen Bogen gemacht im Allgemeinen. Aber wenn Sie Fragen haben, wenn Sie sich vertrauensvoll an Herrn Dittmar, der sitzt mir lächelnd gegenüber. Ich bin sicher, er lächelt Sie genauso an. So, das soll es gewesen sein. Ich sage noch einmal danke und danke fürs Zuhören und danke tschüss, auch. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.